Do you believe Americans are better off than they were 4 years ago?
And they're coming in and they're taking jobs.
Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression.
She doesn't have a plan. She copied Biden's plan, and it's like four sentences.
We'll talk about windmills cause cancer.
She's a Marxist.
We'll start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom.
They're eating the dogs. They're eating the cats. Abortion in the eighth month, ninth month.
Well, as I said, you're going to hear a bunch of lies.
Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Mick Klöcker und ihr hört Folge 21 von Neben der Spur. Aber ihr habt der Musik heute schon angemerkt, alles ganz anders. Vielen Dank übrigens an der Stelle an Joscha, der die Musik gemacht hat, ebenso wie die reguläre Musik, die ihr hier immer hören könnt. Folgt ihm doch gerne auf Twitter, Handle ist in den Shownotes verlinkt. Und dort könnt ihr dann neben großartiger Musik auch noch sein großartiges Essen bestaunen. Also es ist eine der ganz wenigen Twitter-Wohlfühl-Oasen, die es wohl noch so gibt. Heute also eine etwas besondere Folge, ein kleines US-Wahlkampf-Spezial. Ich hatte es ja schon angekündigt, ein, zwei Folgen zu den USA habe ich mir hier auch vorgenommen. Aus zeitlichen Gründen werden es jetzt wohl nur zwei. Der Wahlkampf neigt sich ja jetzt doch auch schon dem Ende. Es geht dann doch immer ein bisschen schneller, als man so denkt. Und zumindest heute bin ich dafür mal nicht alleine, sondern voller Stolz kann ich sagen, wir haben einen Korrespondenten in Washington, den wir gleich zuschalten werden, nämlich David, der gerade in den USA weilt. Warum man das tut, das darf er uns gleich nochmal selber erzählen und mit dem wir heute quasi die finalen Tage bis zur US-Wahl einleiten wollen. Einmal rekapitulieren, was ist bisher passiert, aber vor allem auch, worauf kommt es jetzt an? Was wird entscheidend auf der Zielgeraden? Wie sind die Kandidaten dafür aufgestellt? Und natürlich auch, wie fühlt sich das jetzt gerade eigentlich an, vor Ort zu sein? Ist die Stimmung aufgeheizt, polarisiert wie noch nie? Oder merkt man vielleicht dann doch weniger, als man hier oft medial gespiegelt bekommt? Ohne weitere Umschweife also, fragen wir nochmal nach. Hallo David.
Hallo aus Washington.
Hallo aus Washington. Da siehst du hast es gleich schon gesagt. Ich wollte nämlich anfangen mit, wir haben es jetzt trotz 6 Stunden Zeitverschiebung geschafft, uns zusammenzusetzen, weil du bist in Washington. Das heißt, es ist jetzt hier gerade 22 Uhr, Freitag der 27. Wir machen es konkret, weil wir wissen nicht genau, was im Wahlkampf noch passiert. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist, nicht nur als regelmäßiger Hörer, sondern ja jetzt auch quasi als mein Korrespondent in Washington.
Ja, so kann man es sagen. Ne? Ja. Freut mich auch total, dabei zu sein und mit dir ein bisschen über die Geschehnisse in den USA zu sprechen.
Magst du dich vielleicht nochmal kurz vorstellen, damit die Leute so ein bisschen Eindruck von dir haben und dann auch so ein bisschen, was machst du eigentlich gerade in den USA und wie viel Strecke hast du da hinter dir schon?
Ja, gerne. Also, mein Name ist David Walter, ich bin 42 Jahre alt, wohne in Düsseldorf und bin eigentlich Lehrer an einem Düsseldorfer Gymnasium. Aber im Moment in meinem Sabbatical und bereise circa 100 Tage lang die USA. Ich bin am 5. September, glaube ich, von Hamburg aus mit dem Schiff aufgebrochen und über Island und Kanada dann in New York gestrandet. Schön klassisch und von da aus dann jetzt erstmal nach Washington in die Hauptstadt, wo ich jetzt noch bis Mitte Oktober bin. Und dann werde ich noch ein bisschen weiter durchs Land reisen, zu den Wahlen wieder zurück sein und im Dezember dann wieder zurück nach Deutschland fahren. Und ich habe vor allem mir vorgenommen, hier viel den Wahlkampf anzuschauen, möglichst viel konkret live mitzuerleben, mit vielen Menschen zu sprechen und ganz viele Eindrücke zu sammeln.
Das ist sehr gut, weil das interessiert mich tatsächlich auch als erstes. Ich meine, wir haben jetzt so einen Wahlkampf, der uns hier ja auch immer nur medial gespiegelt wird. Und ich kann es ja an der Stelle nochmal kurz rekapitulieren, wie es bisher gelaufen ist, nur damit alle nochmal einen Überblick haben. Also zu Jahresbeginn sah es ja noch so aus, als könnte das so mehr oder weniger der langweiligste Wahlkampf aller Zeiten werden. Wieder Donald Trump gegen Joe Biden, zwei alte Männer, die Wiederholung des Wahlkampfes von 2020. Und dann seit ein paar Monaten ja aber eigentlich eine unglaubliche Wendung nach der nächsten. Im Mai wurde Donald Trump als Straftäter verurteilt, dann im Juni sprach Joe Biden im Fernsehduell so unzusammenhängend, dass immer lauter sein Rücktritt gefordert wurde. Im Juli versuchte dann ein Mann in Pennsylvania Donald Trump zu töten und verletzte ihn dabei im Ohr. Dann nur eine Woche später zog Biden sich tatsächlich zurück, weshalb es nun Kamala Harris macht, die dann auch noch in Rekordzeit 300 Millionen Dollar Spenden eingesammelt hat. Und das alles ist ja irgendwie historisch und eigentlich unglaublich, aber gleichzeitig ja schon eingepreist irgendwie in so einen medial sich konstant fortbewegenden Wahlkampf. Deshalb an dich jetzt mal die Frage, wie geht's einem eigentlich vor Ort damit? Ja, im Zentrum dieses Fiebertraums, nimmt man diese Verdichtung, diesen wahnwitzigen Wahlkampf dann tatsächlich auch so wahr? Oder ist es was, was vielleicht auch so ein bisschen durch unsere Außenwahrnehmung geprägt ist und eigentlich ist da noch nichts mit Bürgerkrieg und Co., wie es ja dann auch oft gespiegelt wird, sondern es geht eigentlich seinen normalen Trott. Und viele haben vielleicht auch noch gar nicht mitbekommen, was da so auf dem Spiel steht.
Also wenn ich aus dem Fenster schaue, Bürgerkrieg haben wir noch nicht. Das kann ich nicht sagen. Nein, also es kommt natürlich ganz darauf an, wo man sich in den USA aufhält. Die USA sind natürlich, wie alle wissen, ein sehr, sehr diverses Land. Und Washington ist eigentlich so ein bisschen die Hochburg der Demokraten. Ich glaube, bei den Präsidentschaftswahlen erreichen die Demokraten und demokratischen Kandidaten hier mal 90%. Das heißt, hier findet kein großer Wahlkampf statt. Das gleiche gilt für New York. Mhm. Aber in den Swing States, da geht natürlich die Post ab. Und da finden die Wahlkampfauftritte der Spitzenkandidatinnen statt. Da wird das ganze Geld reingesteckt in Fernsehwerbung, in Social-Media-Werbung und auch in die Kampagnen vor Ort. Und wenn ich jetzt hier, wie gesagt, aus dem Fenster schaue, ich sehe eine Fahne mit Harris Walls und eine Amerika-Fahne. Und ansonsten sieht man hier nicht viel vom Wahlkampf. Aber was ich interessant finde, seitdem ich hier bin, fragen mich natürlich alle möglichen Leute von zu Hause, wie es denn jetzt im Wahlkampf ist. Insofern, ich bin voll im Wahlkampffieber, aber meine Umgebung noch nicht. Wird sich aber vielleicht ändern, wenn ich nach Pennsylvania fahre, oder ganz sicher.
Eigentlich können wir da schon einmal kurz einhaken, weil es ist ja auch ein bisschen komisch, ne? Man hat diesen Wahlkampf und man kennt es nun aus Deutschland. Wir haben ja gerade auch größere Landtagswahlen hinter uns und dann ist die Reaktion aus dem politisch-medialen Umfeld ja in der Regel so ein, jetzt müssen wir aber ganz genau hinschauen, jetzt kommt es drauf an und jetzt müssen auch die Ergebnisse dann quasi direkt in Bundespolitik umgemünzt werden. Also das kleine Thüringen mit seinen, glaube ich, nicht mal 4 Millionen EinwohnerInnen wird dann auf einmal ganz, ganz wichtig und ganz groß. Und in gewisser Weise ist es ja im US-Wahlkampf auch so, ne? Pennsylvania und viele andere Swing States, ich glaube so 7, 8, um die es jetzt diesmal konkreter geht, die sind dann irgendwie auch ganz groß. Da sind die Kandidaten, da sammelt sich irgendwie alles an Geld, an Mitteln, an medialer Aufmerksamkeit. Aber es ist ja auch ein bisschen befremdlich, ne? Weil du sagst jetzt selber, du bist in Washington und eigentlich ist es schon so ausgemacht als demokratische Hochburg, dass man damit jetzt irgendwie einfach klarkommen muss, dass man im Wahlkampf eigentlich keine Rolle spielt und dass man auch schon so ein Stück weit einfach eingekauft ist, ne? Also es wird jetzt nicht mehr um einen gerungen da an der Stelle.
Nee, nicht wirklich. Und das ist auch sehr frustrierend für einige Wählerinnen. Also ich in der New York Times war jetzt so ein Gastbeitrag von einer New Yorker Bürgerin, war das, glaube ich, die sich sehr darüber echauffiert hat, ja, wie sehr ihre Stimme einfach hinten rüberfällt, weil klar ist, gibt die Blue States, gibt die Red States und das sind halt die allermeisten. Und in den wenigen, also 7 bis 8, aber eigentlich 7 Swing States, da findet der Wahlkampf statt und da wird dann auch die Wahl entschieden. Und das ist natürlich für alle anderen Bürgerinnen und Bürger sehr, sehr unbefriedigend. Ähnlich auch bei den Vorwahlen, ne? Die werden ja auch nacheinander geschaltet, die Bundesstaaten, und die dann als letztes drankommen, die haben nie wirklich was mitzureden. Und das ist dann schon frustrierend für diejenigen, die es betrifft. Wir kennen das aus Deutschland eigentlich nur bei unserer Erststimme, die in vielen Wahlbezirken irgendwie auch klar ist, ne, wer die gewinnt. Aber ja, so mit der Zweitstimme, dass man so gar keinen Einfluss hat. Ja, es ist wirklich frustrierend für die Leute. Aber das System ist so, wie es ist und wir müssen damit klarkommen.
Macht ja auch letztendlich gar keinen Sinn, da groß Politik verdrossen zu werden, ne? Also weil wenn jetzt nicht alle sagen, dass sie nicht wählen oder ganz anders wählen, was natürlich aus persönlichen Gründen nicht einfach so möglich ist. Also man wechselt ja jetzt nicht einfach nur, weil man irgendwie ein bisschen angepisst ist, dass man nicht wahrgenommen wird. Dann das politische Lager einmal komplett.
Nein.
Ne? Ja, auch gar nicht so Alternativen gibt. Da muss man ja schlicht und ergreifend damit leben. Und de facto ist es ja auch so, die meisten in diesen Bundesstaaten, ich habe jetzt auch zuletzt Berichte darüber gelesen, dass einige doch sehr unzufrieden sind, dass man sich da kaum wahrgenommen fühlt. Aber die meisten in diesen Bundesstaaten, wie jetzt zum Beispiel Washington, sind ja dann entschieden. Aber es bleiben wohl trotzdem so um die 15% der aktuell Befragten, 15 bis 20%, die sind unentschlossen. Und um die geht's ja jetzt konkret, ne? Also das sind die 15%, mal abgesehen von denen, die man dann noch motivieren muss, darauf können wir vielleicht nachher auch nochmal zu sprechen, also inwieweit ist es jetzt relevant, auch einfach seine Basis zu mobilisieren ohne Ende. Ne? Man kann sich nicht darauf verlassen, dass nur weil jemand sich mal als Demokrat eingetragen hat, dann auch tatsächlich dieses Mal wählen geht. Die Prozesse sind ja auch zum Teil sehr schwierig, mit 7 Stunden anstehen an einem Dienstag und kein Wasser bekommen oder so, gerade in den Red States. Aber wie gesagt, momentan geht es halt vor allem um diese 15%, die jetzt noch irgendwie zu überzeugen sind. Und gerade bei Kamala Harris haben offensichtlich noch viele dieser Unentschlossenen das Gefühl, sie immer noch nicht gut genug zu kennen, irgendwie so, ne? Also, warum es nicht reicht, Donald Trump zu kennen, ist dann so eine Frage für sich. Darauf können wir vielleicht nachher auch nochmal zu sprechen kommen. Aber das TV-Duell vor 2 Wochen sollte das ja nun eigentlich verändern. Und es war ja auch so ganz allgemein quasi die späte Vorstellung von Kamala Harris. Nicht in einem koordinierten Wahlkampfauftritt beim DNC oder halt irgendeiner Art von anderen Veranstaltung, wo alles schon vorgetaktet ist, sondern eben in der Duellsituation die erste Chance, sich zu prüfen, ja, die rhetorische Befähigung, das Talent zum Auswendiglernen und dann irgendwie einen staatsmännischen oder auch fraulichen Eindruck zu machen. Also lass uns da am Anfang nochmal ansetzen, weil das Duell markiert ja nun doch den finalen Vollzug einer Wende, ne? Nämlich konkret der von Biden zu Harris. Welchen Eindruck hat sie auf dich jetzt einfach mal so ganz persönlich gemacht? Und wir wissen ja schon, die meisten Zuschauerinnen, ca. 63%, sahen sie danach als Gewinnerin. Aber wenn wir gleich ein wenig auf die Umfragen zu sprechen kommen, so richtig bewegt hat sich ja dann doch eher wenig im Zuge dieses Duells, ne? Also gerade mit Blick auf die Unentschlossenen.
Richtig. Also man muss natürlich sagen, dass die meisten Menschen ja schon vorfeld festgelegt sind, wen sie wählen. Ja, und das sind natürlich dann auch diejenigen, die politisch interessiert sind, die an diesen Umfragen teilnehmen. Und diese Umfragen verändern sich dann wirklich nur geringfügig. Denn wie du schon gesagt hast, sind nur 15% Unentschlossene. Und es ist ja nicht so, als ob man nur die 15% befragt hätte, sondern wirklich alle. Ich fand, sie hat einen gelungenen Auftritt abgeliefert. Sie hat geschickt an manchen Stellen Donald Trump provoziert. Es war überraschend, wie leicht er sich hat provozieren lassen. Sie war sehr gut vorbereitet, allerdings für meinen Geschmack ein bisschen übercoacht. Also es wirkte vieles schon wie auswendig gelernte Sprechbausteine. Jetzt kann man sagen, ja, das war aber sehr klug, weil sie hat das Duell damit gewonnen. Auf jeden Fall, der Erfolg gibt ihr irgendwo recht. Aber fasziniert oder so richtig überzeugt, dass man sagt, ja, das ist meine Kandidatin, hat sie mich nicht. Und mit allen Leuten, die ich bisher gesprochen habe, da ist wenig Begeisterung zu spüren. So, das, was wir auf dem DNC, auf der National Convention der Demokraten erlebt haben, an Begeisterung, das war natürlich inszeniert. Es war wahrscheinlich auch so diesem Moment geschuldet, dass man jetzt auch einfach so als Gemeinschaft, als demokratische Partei wieder Oberwasser hatte. Da war dann auch echte Freude da, echte Vorfreude. Und dann versammelt man sich auch gerne hinter der Spitzenkandidatin. Aber ich fand es jetzt kein Auftritt, der so richtig ein Feuer entfacht. Und insofern überzeugend war sie von der Wirkung her auf mich nicht. Das, was aber gefordert war, sich vorzustellen, sich als seriöse Kandidatin dem Land zu zeigen. Ich glaube, die hatten ja auch wahnsinnige Einschaltquoten, irgendwie 70 Millionen.
Oder ja, so. Das war unglaublich. Ja.
Hammer. Das war erfolgreich und entscheidend war natürlich, dass Taylor Swift sofort danach sie endorsed hat mit dem bekannten Instagram-Post. Und insofern läuft das alles ganz gut im Moment für sie. Noch würde ich allerdings sagen.
Noch würdest du allerdings sagen. Das heißt, du hast ja da auch schon so ein bisschen Zweifel, ob sie dieses Momentum so am Laufen halten kann, ne? Weil klar, der Moment war erstmal groß. Ich war zum Beispiel auch sehr skeptisch, als es darum ging, von Biden auf Harris zu wechseln. Nicht, weil ich dachte, ach, der Biden wird noch mal fitter und wacher irgendwie, sondern weil es ja einfach ein unglaublicher Einschnitt ist, ne? Du bringst jemanden, den du vorgestellt hast, als unseren Präsidenten und dann natürlich auch in der Folge als unser nächster Präsident und damit ja auch so ein bisschen die Legacy der Demokratischen Partei, den sägst du dann ab. Das musst du ja schon mal irgendwie auf eine geschickte Art und Weise machen und präsentierst dann jemanden, der eigentlich komplett neu und von außen ist. Und darin liegt natürlich eine große Chance, nämlich ein Momentum zu nutzen. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, sie wurde ja extrem lange auch einfach rausgehalten aus dieser Administration selber. Ich glaube, das war jetzt auch nicht nur ein Eindruck von mir von außen, sondern ja schon das Gefühl, naja, sie wurde eigentlich als Vizekandidatin mal in Stellung gebracht, um diesen Posten dann vielleicht mal zu übernehmen. Und dann veränderte das sich aber auch so im Laufe der Administration. Ja, sie rückte irgendwie immer weiter nach hinten, sie fand wenig statt. Und jetzt steht sie da und man hatte das Gefühl, so richtig endorsed in dem Sinne wird sie nicht. Ne? Das hat, musste sich dann auch so ein bisschen langsam aufbauen. Also es war ja sogar die Frage, gibt's da nochmal eine Duellsituation? Muss sie sich dagegen irgendjemand anders stellen? Und sie hat's dann bekommen und sie hat dieses Momentum auch genutzt. Aber jetzt sind ja viele dieser Fragen weiterhin offen. Ne? Also wer ist eigentlich Kamala Harris und für was steht sie? Also steht sie jetzt nur für Bidenomics und das weiter so, was irgendwie wenig befriedigend wirkt, auch angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung, auf die wir nachher nochmal zu sprechen kommen, oder ist sie eine Kandidatin für sich? Und das ist wahrscheinlich so ihre größte Baustelle, oder? Sich da irgendwie zu profilieren auf dieser Ebene.
Ja, wir nehmen den Deutschland, nehmen wir Kamala Harris, glaube ich, sehr falsch wahr. Es ist ja oft so eine Auslandsberichterstattung. Es gibt so den einen Bösen und dann ist die Opposition dazu immer toll. Das erleben wir ja bei vielen anderen Themen so. Das mag aber der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit auch zutreffen. Aber hier haben wir wirklich die Situation, alle hassen Trump und dann sagen alle, okay, dann ist ja Biden toll und dann ist ja Harris toll. So, und dann ist sie auch noch eine Frau und auch noch farbig, dann ist natürlich alles fantastisch. Naja, aber man darf nicht verkennen, dass Kamala Harris in der Black Community hier zum Beispiel gar nicht so beliebt ist, wie man augenscheinlich meinen könnte. Also Joe Biden war ja schon auch so ein bisschen der Kandidat, der von der schwarzen Bevölkerung gepusht wurde. Das ist bei Kamala Harris nicht der Fall. Also zum einen muss man sagen, sie hat halt keine traditionell afroamerikanischen Wurzeln, sondern indisch-jamaikanische. Und sie hat während ihrer Zeit als Staatsanwältin in Kalifornien eine sehr harte Law-and-Order-Politik betrieben und hat auch dafür gesorgt, dass viele Schwarze wegen Marihuana-Delikten im Gefängnis saßen, Gefängnis gekommen sind. Und das ist was in Deutschland jetzt nicht, ich will nicht sagen verschwiegen wird, aber was bei uns einfach nicht präsent ist in ihrer Wahrnehmung, was aber in der schwarzen Community sehr präsent ist. Ja, das ist wirklich ein großes Problem, was sie hat. Und ihr Lachen, worüber sich Trump zunächst lustig gemacht hat, wo die Demokraten dann darauf reagiert haben und gesagt haben, ja, wir können es nicht ändern, das ist ihre authentische Marke, war, glaube ich, erstmal eine ganz gute Strategie. Aber mittlerweile wiederholt sie es so oft, dass es auf mich sehr, sehr aufgesetzt wirkt. Hm. Und das ist, glaube ich, sowieso auch das Problem. Sie ist nicht authentisch in ihrer Art, wie sie rüberkommt. Joe Biden war an vielen Stellen, glaube ich, sehr authentisch. Das empfinde ich bei Kamala Harris überhaupt nicht so. Und ich habe mit einer Journalistin hier gesprochen, die wirklich gesagt hat, also unter der Hand wird intern über sie als falsche Schlange gesprochen. Man traut ihr nicht wirklich über den Weg. Und das ist auch was in der deutschen Rezeption so nicht vorkommt.
Ja, klar, aus der Außenperspektive wirkt es für uns natürlich alles ganz nachvollziehbar, dass man da im Kampf gegen den Faschismus dann natürlich eben die Kandidatin wählt, die dann halt eben nicht der Faschismus ist. So. Genau. Und wenn man schon nicht weiß, ja, Project 2025 oder zumindest mal, sagen wir, die Ansage, vielleicht wäre da auch noch eine dritte Amtszeit drin. Ja, also das stößt hier natürlich alles irgendwie sehr komisch und befremdlich auf, dass da die Entscheidung eigentlich sehr schnell klar ist. Auf der anderen Seite habe ich heute auch noch einen Podcast dazu gehört, wo gerade auch schwarze junge Frauen befragt wurden, wie es ihnen damit geht. Und ich war auch schockiert so ein Stück weit, ne, ohne denen jetzt dafür einen Vorwurf zu machen, aber wie sehr man doch eigentlich raus sein kann aus diesem ganzen Politikbetrieb, weil da waren einfach ganz viele, die offen gesagt haben, naja, eigentlich würde ich die Wahl gerne aussetzen. Ne? Also ich habe vielleicht einmal gewählt für Hillary Clinton, hat nicht funktioniert und jetzt frage ich mich, ja, wie viel ist meine Stimme eigentlich wert? Und wenn man da natürlich noch den relativ komplizierten Prozess der Registrierung und Co. reinzieht und natürlich auch einfach im Hinterkopf hat, wie wahnsinnig wichtig es ist, zu mobilisieren, die eigene Basis, auch die, von der man immer ganz selbstverständlich denkt, dass sie schon dazugehören wird und dass sie schon wählen gehen, dann scheint da Kamala Harris deutliche Probleme zu haben. Ja, zum Beispiel auch bei Latino-Voterinnen. Ja, also da sieht's ja auch nicht so gut aus. Ne, gerade die Minderheiten, von denen man jetzt meinen sollte, naja, ihr wollt doch wahrscheinlich keine Trump-Amtszeit, ja, keinen rechten Putschversuch da irgendwie miterleben. Aber sie hat damit doch große Probleme. Glaubst du, es liegt auch so ein bisschen daran, dass sie ja mal ganz strikt gegen Waffen war oder dass sie zum Beispiel auch gegen Fracking war und das jetzt so Positionen sind, da muss sie jetzt zurückrudern, zum Beispiel auch bei Defund the Police und so, also wo sie ja einfach so eine wahnsinnige Uneindeutigkeit in ihrer Karriere drin hat. Du hast es schon erwähnt, ne? Sie war Staatsanwältin, sie war eine Law-and-Order-Politikerin, dann hat sie im Zuge ihrer demokratischen Karriere dann irgendwie davon ein bisschen so zurückgerudert, hatte auch das Momentum oft mal politisch mitgenommen, zum Beispiel bei Defund the Police. Jetzt sitzt sie wieder bei Oprah und sagt, also wer in mein Haus einbricht, der wird erschossen, weil ich bin auch Gun-Ownerin und lacht es dann so weg, so nach dem Motto, das hätte ich nicht sagen sollen. Aber ist da einfach weiterhin eine wahnsinnig große Unklarheit, für was sie eigentlich überhaupt steht?
Ja, auf jeden Fall. Sie hat einen sogenannten Vibes-Wahlkampf gemacht, so in den ersten Wochen. Es ging überhaupt nicht um Inhalte am Anfang, es ging wirklich nur um Emotionen. Und so langsam kommt der Moment im Wahlkampf, wo das nicht mehr trägt. Ne? Sie muss sich jetzt bekennen. Sie hat jetzt wirtschaftspolitisch schon so ein paar Ansagen gemacht. Hast du eben schon gesagt, gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Mhm. Aber im Großen und Ganzen gebe ich dir völlig recht, sie ist eine Flip-Flop-Kandidatin. Sie hängt ihr Fähnlein sehr nach dem Winde. Und sie hat halt zwei große Vorteile. Das eine ist, sie ist nicht Joe Biden. Das war ja oft der Hauptgrund für viele Wählerinnen, die gesagt haben, wir können diesen alten Mann nicht mehr wählen. Also, dass Joe Biden weg ist und einfach jemand Jüngeres da ist, ist schon mal ein Wert an sich. Und sie hat den Vorteil, dass sie eine gute Kampagne hat. Ne? Also, das ganze Wahlkampfteam von Joe Biden ist ja wirklich von ihr übernommen worden. Mit neuem Schwung, mit ihr als neuem Gesicht, mit dem Slogan, we are not going back. Tolle DNC, tolle Convention gehabt mit Obama-Reden, mit allem drum und dran. Also da die Rahmenbedingungen stimmen schon, das ist schon ganz gut. Aber wie ich eben sagte, sie kommt nicht wirklich als faszinierende Figur rüber. Also das, was Trump bei seinen Anhängern gelingt oder bei einem Großteil seiner Anhänger, wirklich als jemand, als Retterfigur dazustehen, als Erlöser oder so wie Obama es damals auch als Kandidat der Hoffnung geschafft hat, das ist nicht Kamala Harris. Und sie muss wirklich auf die Karte bauen, Trump verhindern. Und wir machen uns in Deutschland auch, glaube ich, kein Bild davon, in wie vielen Kreisen Trump hier gar nicht so verhasst ist. Mhm. Ja, also viele sagen, Donald Trump, bin ich ein bisschen drüber. Aber mit seiner Politik, so schlimm war es ja gar nicht. Ja, und das ist was, wo Harris jetzt versuchen muss klarzustellen, was Trump mit Project 2025 und anderen Dingen für eine Gefahr darstellt. Und dann steigen ihre Chancen, wenn ihr das gelingt. Aber sie muss auch irgendwo versuchen, mehr zu faszinieren. Ja, ich fürchte allerdings, dass ihr das als Typ nicht gelingt. Mhm.
Ja, und ich würde sagen, da ist ja auch so eine ganz schwierige Waage, die sie halten muss, ne? Zwischen irgendwie so einem Momentum aufrechterhalten und faszinieren und begeistern auf irgendwie so einer menschlichen Ebene einfach durch den richtigen Auftritt, ja? Also wenn man sich so durch US-Politik-Podcasts durchquält, dann stellt man ja auch immer fest, das wird noch ein viel, viel größeres Augenmerk darauf gerichtet als in Deutschland. Ja, wie präsentiert man sich eigentlich, ne? Da wird dann 20 Minuten zum Beispiel über ihren Auftritt bei Oprah geredet und wie wichtig es dann war, dass sie da mal kurz menschlich war und so. Auf der anderen Seite sieht man ja auch, dass sie trotzdem ja eigentlich auch eine inhaltliche Positionierung braucht, ne? Weil es reicht dann auch nicht nur zu begeistern, gerade bei den Menschen, die dann halt eben unentschieden sind und sich halt fragen, was bedeutet das für mich jetzt eigentlich ökonomisch?
Genau. Also das ist was viele Menschen sich dann fragen, was bedeutet das für meine Brieftasche, ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Jetzt haben wir schon ein bisschen über Kamala Harris gesprochen und auch so ein bisschen schon angerissen, auch Donald Trump ist nicht so verhasst, wie man hier vielleicht manchmal glaubt. Aber auch er hat ja so ein bisschen zu ringen, ne? Also seine aktuelle Schwäche ist vielleicht auch so ein bisschen ihre Stärke. Und das hat man ja auch schon so im TV-Duell gemerkt, bevor wir jetzt gleich nochmal tiefer in die Inhalte gehen. So richtig festnageln konnte er sie nicht, ne? Und da ist dann vielleicht auch ihr Vorteil, dass sie im Verhältnis zu ihm halt eben extrem diszipliniert ist und ihre Talking Points halt hat. Und Donald Trump sich offensichtlich zunehmend schwer damit tut, noch irgendeinem Talking Point zu folgen. Ne, also und das merkt man dann halt eben auch ganz deutlich, wenn dann nicht mehr zwei Opas nebeneinander stehen und der eine ist halt noch ein bisschen verwirrter als der andere, weshalb dann der andere gut wegkommt, wenn er auf eine Frage überhaupt antworten kann. Aber ich habe schon den Eindruck, er und auch sein Team, die wahrscheinlich oft die Hände überm Kopf zusammenschlagen bei dem, was er da sagt, tun sich dann doch wesentlich schwerer, Angriffsfläche zu finden. Ne? Zumindest im TV-Duell ist es nicht wirklich gelungen, sie irgendwie festzunageln, wie zum Beispiel Biden aufs Alter. Und dann viele Themen wie das Thema Abtreibung, auf das wir dann gleich auch nochmal kommen, kann sie ganz anders bespielen und auch von Trump zum Beispiel als kinderlose Frau auf Color diskreditiert zu werden oder so, lässt sie natürlich auf der anderen Seite bei gerade den entscheidenden Gruppen von Frauen und Minderheiten dann halt eben, ja, lässt sie sich das, kann sie das nutzen als Wahlkampfwerbung gerade so ein bisschen, ne? Ganz anders, als es bei Biden war, als man zum Beispiel gegen einen weißen alten Mann angetreten ist.
Genau. Die ganze Strategie war darauf ausgelegt, Biden als wirklich alten weißen Mann, als schwachen alten Mann in die Ecke zu stellen. Und als dann Kamala Harris kam, waren sie völlig überfordert. Also das, da haben sie nicht mit gerechnet. Und das merkt man, ne? Also aus dem Trump-Wahlkampf ist so ein bisschen der Drive so raus. Allerdings hat er einen guten Punkt in der Kampagne, im TV-Duell gehabt. Ich habe mich die ganze Zeit nur gefragt, warum er ihn erst am Ende gebracht hat. Ne? Also er hat dann, ich glaube, in seinem Schlussstatement war es sogar, hat er gesagt, sie will all diese Dinge tun, warum hat sie sie bis jetzt nicht getan? Ja, und das wäre doch mal was gewesen, wo ich aus Trumps Sicht die ganze Debatte drauf rumgeritten wäre und nur die ganze Zeit gesagt hätte, ja, Kamala, bla bla bla, du bist Vizepräsidentin, mach's doch, oder warum hast du es nicht gemacht? Aber da kam er erst ganz am Ende mit und das fand ich dann schon sehr seltsam. Kann auch was mit einfach Unprofessionalität zu tun haben, man weiß es nicht. Und Trump meint ja selber am Ende, das wäre die beste Debatte, die er je gehalten hat. Naja, das war dann so sein Versuch, das Ganze entsprechend zu framen. Ne? Aber nee, ich gebe dir völlig recht. Also die Trump-Kampagne scheint da völlig überfordert zu sein. Und dieses TV-Duell gegen Kamala Harris, das war was, wo Trump sich nicht wohlgefühlt hat. Gegen Biden hat er sich wohlgefühlt, da konnte er mit planen, da wusste er genau, was da auf ihn zukommt und hat sich Biden schön zurechtgelegt. Und Harris hat für ihn was Unberechenbares.
Und man merkt auch, die Kampagne war nicht darauf eingestellt, ne? Also es kam für sie dann offensichtlich sehr überraschend. Sie dachten, sie können das irgendwie so durchlaufen und das wird schon gehen. Und jetzt stehen sie auf einmal da und müssen selber präsentieren und gleichzeitig wirkt Donald Trump auch irgendwie so ein Stückchen geschwächt, ne? Ob es jetzt die Gerichtsverfahren sind oder vielleicht auch einfach der Wahlkampf ist jetzt schon relativ weit gekommen, aber man merkt es ja auch so, es sind wenig Presseveranstaltungen, es sind wenig Rallyes, er zieht sich da so ein bisschen zurück, er wirkt faul, so als hätte er das Ding schon irgendwie in der Tasche gehabt und jetzt muss er halt irgendwie gucken, wie er das noch gedreht bekommt.
Ja, also zumindest ist das so der Eindruck von außen, ne? Also ich werde vermutlich nächste Woche auf eine Trump-Rally gehen. Bin auch mal sehr gespannt, wie da die Atmosphäre ist. Aber von außen wirkt es erstmal genauso, wie du gesagt hast, ja.
Ja, also zumindest, also ich kann das ja auch nur von außen sagen, ne, dass man eben hört, Leute verlassen da dann doch relativ desinteressiert, dann irgendwie die Veranstaltung oder auch so Momente, wo er dann extra zum Thema Wirtschaft halt irgendwie geladen hat, da steht dann schon im Hintergrund ganz groß Jobs, 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 so als müsste er selber darauf hingewiesen werden. Und dann redet er irgendwie 20 Minuten, 25 Minuten über die Bedrohung Iran und dass sie ihn umbringen wollen und so. Also da scheint er sich auch so ein bisschen schwer zu tun, wenn es darum geht, sich nochmal vorzustellen ökonomisch bei den anderen. Kommen wir mal so ein bisschen zu den Themen, um die es ja dann jetzt gerade aktuell geht. Wie gesagt, Trump wirkt relativ ideenlos, während zum Beispiel Harris gerade mit ihrer Position beim Thema Abtreibung punkten kann. Und auch die Kampagne hat sich ja so ein Stück weit darauf eingestellt. Also es geht zunehmend darum, ne? In Pennsylvania werden jetzt große Werbeanzeigen geschaltet. Und es scheint offensichtlich eins der großen zentralen Themen zu sein. Kein Wunder, ne? Weil eigentlich kann die Republikanische Partei an der Stelle wenig gewinnen. Über 60% der US-Amerikanerinnen stehen weiterhin zur Legalisierung von Abtreibung oder der aktuellen legalen Abtreibung und wollen nicht, dass das irgendwie durch einen National Abortion Ban oder sowas dann irgendwie gestoppt wird. Das heißt, auf dem Feld scheint es relativ einfach. Bei anderen Themen dann aber wesentlich schwieriger, ne? Also wie zum Beispiel beim Thema Wirtschaft oder zum Beispiel auch beim Thema Migration, da tut sie sich dann doch wesentlich schwieriger. Und gleichzeitig kommt das Ganze ja in so eine komische Situation, weil ja parallel auch noch dieser ganze Meme-Wahlkampf läuft, ne? Von dem man auch immer nie so genau weiß, wie man ihn einplanen soll. Also da steht dann halt Inhalt neben Katzenvideos oder so. Was ist deine Wahrnehmung? Funktioniert das irgendwie parallel zueinander oder überlagern da zum Beispiel auch bestimmte Aspekte andere? Also weil ich hatte jetzt zum Beispiel nach dem letzten Duell, wo Donald Trump ja viele irgendwie erschütternde Sachen gesagt hat, aus denen man jetzt sowas rausholen konnte, dominierte danach ja vor allem seine Aussage, Migrantinnen würden irgendwie Hunde und Katzen essen, was dann natürlich auch gerne von den Demokraten aufgenommen wurde, ne? Ich glaube auch das Endorsement von Taylor Swift war direkt verbunden mit so einem Bild von ihr mit Katze, so auch anspielend darauf, dass sie halt irgendwie die einsame Katzenlady ist und solche Sachen. Funktioniert das parallel oder überlagert das zum Teil auch dann tatsächlich eigentliche Wahlkampfthemen? Also weil kann die Demokratische Partei jetzt was daraus ziehen, dass er so einen Unsinn sagt? Oder verhallt das einfach als Unsinn und am Ende sind aber die eigenen Talking Points in der Debatte dann auch schon wieder verschwunden?
Ja, ich glaube, das kommt ganz darauf an, in welcher Bubble man sich bewegt, ne? Gerade im Social-Media-Bereich. Denn, ja, du hast gesagt, du hast jetzt vor allem die Szenen aus dem Duell gesehen, wo Trump sich halt lächerlich gemacht hat mit der Aussage, dass Migranten Hunde essen und all diesen Dingen. Und In der republikanischen Szene sieht man wahrscheinlich wieder ganz andere. Spannend wäre es da natürlich zu schauen, was sehen die Swing Voters, ne? Was sehen die Leute, die sich noch nicht festgelegt haben? Und das ist natürlich ganz schwer, da einen vernünftigen Eindruck zu bekommen. Aber du hast die Themen ja angesprochen. Abtreibung ist das Thema der Demokraten. Da haben sie wirklich 69% der Bevölkerung, die sagen, wir sind dafür, Abtreibung bis zum dritten Monat zu legalisieren, flächendeckend zu legalisieren. Und das ist etwas, wo Donald Trump auch ganz kleinlaut geworden ist. Er darf das nicht auch fordern, weil gerade seine Hardliner, die Evangelikalen, diese Basis, denen ist das natürlich ein, was das Wort ist, heiliges Thema, Abtreibung zu verbieten. Aber das ist was, wo die Demokraten punkten können und Kamala Harris muss das jetzt rauf und runter beten, vor allem in den Swing States, und da versuchen, die Wählerinnen auf ihre Seite zu bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wie weit das da mit den Memes funktioniert oder nicht, ganz schwer zu sagen, wenn man nicht in der Bubble ist. Ja.
Also gerade in Pennsylvania geht es ja dann wahrscheinlich schon auch gerade wahnsinnig viel ums Thema Abtreibung. Ne? Also ich habe auch gesehen, das Superpack von Kamala Harris schaltet da einen Wahlkampfslogan nach dem anderen. Sie hat ja zum Teil auch wirklich sehr starke Wahlwerbung dabei. Also zum Beispiel Ausschnitte, wo dann halt eben Frauen davon erzählen, ja, wie sie das halt fast das Leben gekostet hatte, dass sie nicht abtreiben konnten und so. Die Frage ist, mobilisiert das die Basis irgendwie ausreichend? Ne? Das haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Auf der einen Seite ist da halt eben dieses Schreckgespenst. Nun ist dieses Schreckgespenst ja aber auch nicht mehr so ganz unbekannt, ne? Was mit Donald Trump eben folgen könnte. Project 2025, wie gesagt, eine mögliche dritte Amtszeit. Der Supreme Court hat sich ja schon extrem gewandelt in den letzten Jahren. Und da ist jetzt nun die Frage, ne, mit was ziehst du eigentlich? Und bringt es diese Wahlkampfwerbung überhaupt noch? Oder ist es dann halt eben eher so der Social Media Wahlkampf, der dann eine viel größere Rolle spielt?
Ja, ich glaube, es ist beides wichtig. Man muss den Social Media Wahlkampf machen, man muss den sehr intelligent machen. Da läuft ja auch sehr viel mit Social Targeting. Dann muss man die TV-Werbung darf man auch nicht vergessen. Es läuft ganz viel Werbung, ganz viel Fernsehen im Hintergrund und da schalten die Kandidaten auch viel TV-Werbung, aber vor allem in den Swing States natürlich. Und was glaube ich auch ganz wichtig ist, ist wirklich die sozialen Kontakte, ne? Also dass man wirklich schaut innerhalb der Partei, innerhalb der Wählerschaft zu sagen oder der engagierten Wählerschaft zu sagen, so, wer ist jetzt hier in meiner Nachbarschaft noch nicht Wählerin oder vielleicht Wählerin und da Kontakte knüpfen, zum Registrieren motivieren und dann zum Wahltag dann auch verabreden, zusammen Pizza essen gehen, anschließend wählen oder umgekehrt. Also ich glaube, das muss man sehr vielschichtig angehen, aber wichtig ist vor allem, da die Zielgruppe sich oder auf die Zielgruppe zu konzentrieren, auf die es ankommt. Ne? Grundsätzlich haben wir schon am Anfang besprochen, das Problem, dass es in vielen Staaten um nichts geht, weil das Ergebnis schon feststeht. Aber auch in den Swing States geht es bei vielen Wählerinnen um gar nichts mehr, weil auch klar ist, wen sie wählen, sondern da zu schauen, wer sind die Unentschiedenen. Und das sind vor allem, jetzt mal so in Klischees gesprochen, die sogenannten Sucker Moms, die Hausfrauen aus den Vorstädten. Das ist eine Schicht, in der es ganz, ganz viele Wechselwählerinnen gibt oder verhältnismäßig viele. Und da wirklich so den Fokus drauf zu legen, das versucht Kamala Harris auch schon ganz gezielt mit ihren zum Beispiel wirtschaftspolitischen Forderungen.
Ja, das sind dann so die bekannten Vorstadtfrauen, auf die es dann irgendwie ankommt, ne? Die in der Suburb wohnen und dann sehr
Genau.
stark schwanken, ne? Also ich glaube, einmal Trump, einmal Biden und wo man immer nicht so genau weiß, wie man sie dann erreichen soll. Und wie du wahrscheinlich auch schon richtig sagst, na, am Ende ist es dann auch tatsächlich der Wahlkampf, der halt so auf dem Boden stattfindet, von dem man hier wahrscheinlich gar nichts sieht, ne? Also gerade auf Seiten der Demokraten. Wähler registrieren, Angebote machen, wie kommt man überhaupt zur Wahl? Auch das ist ja für uns immer noch so ein bisschen schwer vorstellbar. Wir hatten es am Anfang schon mal angerissen, ne? Diese Problematik von, naja, es ist halt nicht Wahl an einem Sonntag, ja, und jeder hat halt irgendwie in seinem Wahlkreis 20 Minuten entfernt, wenn überhaupt, ja, in der Regel ja nur 5 Minuten Fußweg, dann halt irgendwie sein Wahllokal und dann läuft es da alles sauber und man ist nach 10 Minuten fertig und kann sich dann freuen, irgendwie an der Demokratie partizipiert zu haben, sondern in den USA bedeutet das ja im Zweifelsfall sich freinehmen, ja, oder halt bereit sein, zumindest mal sich sehr lange in eine Schlange zu stellen. alleine hält man das wahrscheinlich kaum durch, ne, wenn man da so 7 Stunden rumsteht, dann halt im Zweifelsfall sogar noch die Einschränkungen wie in einigen Red States, ja, dass da dann nicht mal mehr Wasser irgendwie rausgegeben werden muss und so. Und dann natürlich der große Komplex der Registrierung, ne? Nicht alle Amerikanerinnen haben einen Personalausweis. Ist es die Frage, soll der überhaupt nötig sein? Ja, wie schätzt du das da ein, so die aktuelle Situation, weil es ist ja schon klar, dieses System ist ja auch irgendwie rigged, so, ne? Also das ist ja nicht so Demokratie, wie man sich es im Ideal vorstellt. Und das wissen wir ja nun auch alle und wahrscheinlich auch die meisten unserer ZuhörerInnen, ne? Sei es Gerrymandering oder halt eben Wahlregister und auch allein schon die Tatsache, wie genau man da reingucken kann, ja? Dass man einfach weiß, wer wie wählt und die dann auch gezielt targeten kann. Da haben die Republikaner schon strukturelle Vorteile, oder?
Also. Absolut, absolut. Die Republikaner haben ja, ich glaube, im Jahr 2010 war das, die Operation Red Map ausgerufen. Das heißt, sie haben sich angeschaut, warum hat Obama uns geschlagen? Und dann hat man fast schon in einer militärischen Genauigkeit versucht herauszufinden, welchen Straßenzügen wer wie wohnt und wählt, und da wird ganz gewissenhaft dokumentiert, wenn man Hausbesuche gemacht hat, wo es sich lohnt, hinzugehen und wo nicht. Und da sind die Republikaner, die Demokraten seitdem wohl etwas voraus. Und ich merke das hier, wenn ich nach Wahlkampfveranstaltungen suche oder recherchiere, mich in Newsletter eintrage. Ich bekomme immer wieder Nachrichten und Aufforderungen, mich an der Wählerrekrutierung zu beteiligen. Mhm. Ja, das ist ganz interessant. Es geht gar nicht so sehr darum, geh wählen, sondern entweder spenden, oder nimm hier bitte teil an den Telefonmeetings, an den Aktionen, wo wir von Haustür zu Haustür gehen und wo die Parteien dann Pläne haben, an welche Haustür lohnt es sich zu klingeln und wo lohnt es sich nicht, weil sowieso klar ist, wer da gewählt wird und so. Ne? Also da wird ganz, ganz haargenau, haarklein geschaut, und dann werden Busse organisiert am Wahltag oder vor dem Wahltag schon, um sich registrieren zu lassen, am Wahltag selber, um zur Wahl zu fahren. Das sind Dinge, die sind in Deutschland unvorstellbar. Ja, also ja. Ich stelle mir nur mal vor, Friedrich Merz wird sagen, wir stellen am Wahltag, fahren wir mit Bussen zu den Altenheimen und bringen die alten Omis zu den Wahllokalen. Das wäre ein Aufschrei in Deutschland an Wahlmanipulation, das ging ja gar nicht. So Dinge sind hier völlig selbstverständlich. Und da waren die Demokraten mit dem ersten Obama-Wahlkampf dem Ganzen noch einen Schritt voraus, aber die Republikaner haben aufgeholt, beziehungsweise überholt. Und es ist eine ganz, ganz andere Art, hier auch wirklich gezielt auf die Swing Voters zu gehen. Das ist allein für den finanziellen Dimensionen mit Deutschland überhaupt nicht vergleichbar.
Ja. Und dann ja auch wieder die Frage entscheiden, ne, wie sehr kann man halt eben begeistern? Weil du bist ja auch irgendwie darauf angewiesen, gerade auf Seiten der Demokraten, sehr viele junge Menschen eigentlich zu ködern mit der Begeisterung, ne, damit die sich dann da die Nächte um die Ohren schlagen und die Tage, um dann halt von Tür zu Tür zu gehen. Also das spielt ja eine wahnsinnig große Rolle, dass man diese Basis irgendwie hat und diese Basis dann auch tatsächlich begeistern kann und sie groß genug ist, um dann den Unterschied zu machen an der Wahlurne. Ne?
Und da haben die Demokraten jetzt ein neues Problem. Und das ist die Tatsache, dass man bei Joe Biden sich noch zumindest so geeinigt hat, dass man gesagt hat, wir wollen Trump verhindern. Biden ist zwar nicht unser Wunschkandidat, aber wollen Trump verhindern. Und so hat man mobilisiert und so hat man vor allem auch im Studierendenmilieu viele weibliche Studierende dazu bewegt, zu sagen, komm, wir müssen jetzt hier diesen Wahlkampf machen. Denn man muss ja nichts vormachen, es sind ja weniger die 55-Jährigen, sondern es sind halt die 25-Jährigen, die diesen Hauswahlkampf betreiben.
Ja.
Und mittlerweile ist aber Trump nicht mehr das Feindbild, sondern die, ich sag mal, akademische, linke, junge, demokratische Bewegung ist vor allem geeint in dem Protest gegen die Gaza-Politik. Und da scheint sich so langsam so eine Stimmung breit zu machen. Ich war die Tage auf so einer Veranstaltung, dass gesagt wird, also Kamala Harris soll sich noch viel, viel kritischer zu Netanyahu positionieren, ansonsten machen wir keinen Wahlkampf für sie. Und das ist natürlich eine ganz gefährliche Entwicklung, die anschließend dazu führen kann, dass Trump davon profitiert, dass viele Demokraten nicht wählen gehen. Und da kann man noch so versuchen, mit Vernunft zu argumentieren, dass Trump natürlich für die Palästinenser das weitaus größere Übel wäre. Da stößt man auf sehr, sehr verbohrte ideologische Ansichten, die dann sagen, nee, dann wählen wir keinen. Und das kann den Demokraten wirklich noch das Knick brechen.
Es ist auch gut schon, dass du es ansprichst, weil es ist natürlich der große Bereich Außenpolitik, der auch in einer Art und Weise irgendwie in diesen Wahlkampf hineindrückt, wie es ja sonst eigentlich selten ist, ne? Auch schon in der Debatte eigentlich außergewöhnlich, weil es ist ja an sich kein wahlgewinnendes Thema, ne? Außenpolitik ist ähnlich wie in Deutschland auch. Also zumindest war es lange Zeit so. Ne? Es hat die Menschen vielleicht irgendwie tangiert am Rande ihrer Wahrnehmung. Aber wenn es dann darum ging, man wählt eine Partei, die dann den Bundeskanzler stellen soll oder so, dann ging es halt schon um die innenpolitisch relevanten Dinge. Die sind natürlich immer auch mit Außenpolitik verbunden, ne? Weil also gerade wie stellt sich Deutschland wirtschaftlich auf in der EU und Co. Aber trotzdem sind das ja Themen, die sind so good to have, ja, aber nicht wahlentscheidend. Und das hat sich ja schon auch einfach massiv verschoben, ne? Also wir müssen nicht nochmal alles aufzählen, aber Ukraine-Krieg ist klar und jetzt halt vor allem durch den Gaza-Konflikt. Und für Biden sah es da ja lange Zeit nicht so gut aus, auch gerade wenn es darum ging, halt irgendwie mit den Jungen zu interagieren, ne? Also er ist extrem pro Israel eingestellt. Er hat da versucht, eine sehr butterweiche Kommunikation irgendwie zu finden mit Netanyahu, ja, die dann ja eher so auf Bitten und Anregungen basierte und weniger auf klaren Ansagen. Auf der anderen Seite hat man bei all diesen Konflikten ja auch noch so die große amerikanische Kriegsmüdigkeit da drin. Das heißt, man tangiert die ganze Zeit irgendwie zwischen, die USA sollen sich positionieren und sollen sich auch stark positionieren. Und auf der anderen Seite will man auch in keinen neuen Konflikt, will sich da rausziehen. Und es wirkte ja eine ganze Zeit lang so, als wäre es für Kamala Harris zumindest ein bisschen einfacher, ne? Weil sie nicht so mit dieser Biden-Administration verbunden ist, sich da so ein bisschen neu aufzustellen. Macht sie das denn? Also, oder tut sie sich damit auch sehr schwer? Weil es ist ja kein Wunder, das Thema ist voll mit Fallstricken, ne? Also es gibt ja eigentlich keine wirkliche Richtung, die man gehen kann, die jetzt da irgendwie alle befriedigen würde.
Absolut, es ist ein unfairer Kampf, ne? Trump kann einfach sagen zu seiner Wählerschaft, soll Netanyahu die Palästinenser doch platt machen, ist uns doch egal und er verliert keine einzige Stimme. Ne? Also für Trump ist das ein ganz, ganz leichtes Thema. Und Kamala Harris und auch vorher Joe Biden haben natürlich ganz viel zu verlieren. Sind sie zu kritisch gegenüber Netanyahu, verlieren sie ganz viele, auch Großspender in der Mitte und aus dem pro-israelischen Lager, die Israel-Lobby in den USA ist sehr, sehr stark. Sind sie zu kritisch, beziehungsweise sind sie zu pro israelisch verlieren sie dann im Studierendenmilieu und vor allem bei jungen Wählerinnen. Ich finde ganz persönlich, dass Joe Biden und Kamala Harris, die sich da jetzt nicht viel tun bei dem Thema, ist eigentlich, wenn man bedenkt, es sind amerikanische Präsidenten, doch relativ moderat gemacht haben. Ja? Also Joe Biden hat ja nicht Netanyahu motiviert, in Gazastreifen einzumarschieren, sondern ist am 7. Oktober hingeflogen und hat gesagt, macht nicht den gleichen Fehler wie wir nach dem 11. September. Und das fand ich für einen amerikanischen Präsidenten schon eine ziemlich deutliche Ansage, Leute, übertreibt's nicht. Und das hätte ich mir jetzt von George Bush oder von Trump und vielleicht sogar von Obama so nicht vorstellen können. Ja, also das fand ich jetzt erstmal so für amerikanische Präsidentschaftsverhältnisse alles gar nicht so pro-israelisch, wie es oft getan wird. Aber ich gebe dir natürlich recht, ich würde mir da auch mehr Kritik und deutlichere Kritik wünschen. Aber es ist natürlich, wie du schon richtig sagst, auch eine Ebene voller Fallstricke für Kamala Harris. Die kann dann ganz viel verlieren und nichts gewinnen bei dem Thema. Es gibt ein abschreckendes Beispiel. Ich war am Montag hier bei einer Veranstaltung mit Cori Bush, einer Kongressabgeordneten aus Missouri, 48 Jahre alt. Sie hat als erste Ceasefire gefordert. Also sie hat als erste Abgeordnete, wir brauchen einen Waffenstillstand. Und ist dann von der APEC, also der American Israel Public Affairs Committee, ist sie aufgefordert worden, das zurückzunehmen. Mhm. Und sie hat da frech selbstbewusst gesagt, nö, also ich war obdachlos, ich habe Krankheiten hinter mir, ich bin Krankenschwester, ich habe alles gesehen, ich lasse mich von euch nicht einschüchtern. Und die haben dann Konsequenzen gezogen und haben ihr im Vorwahlkampf einen Gegenkandidaten bei den Demokraten entgegengestellt, Wesley Bell, den mit Millionen gefüttert. Republikaner dazu aufgerufen, sich an diesem Vorwahlkampf der Demokraten zu beteiligen und sie ist rausgewählt worden in den Vorwahlen. Das gleiche Schicksal hat Jamal Bowman ereilt. Also sie wird ganz gezielt auch von der Israel-Lobby oder zumindest von dieser einen Organisation versucht, die Kongressabgeordneten einzuschüchtern. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Kamala Harris da auch entsprechend Druck von ihren Spenderorganisationen und Superpacks bekommt. Darf man nicht unterschätzen, spricht umso mehr für Cori Bush, dass sie es durchgezogen hat, aber es ist schon eine ganz heikle Geschichte in jeder Hinsicht, wie sie sich zu dem Thema äußert.
Aber ich würde ja auch im Prinzip ja recht geben, also aus meiner Position würde ich auch sagen, es ist schon bemerkenswert, die Antworten, die Joe Biden auf diesen Konflikt gegeben hat. Also auch angesichts der Rolle, die die USA auch weiterhin einnehmen sollen und mit der sie ja ringen, genau. Ne, inwieweit sind sie noch irgendwie Weltpolizei, wollen das sein oder auch nicht. Die Fallen, die man da füreinander aufgebaut hat, ja, die ganze Abschreckungslogik, in der wäre es natürlich auch fatal, sich daraus zurückzuziehen. Ja, und jetzt einfach zu sagen, also pass auf, Netanyahu, du kannst dich nicht mehr auf uns verlassen, wir sind hier raus. Ne? Also da muss man dann ja dann auch einfach die besondere Situation von Israel anerkennen, in der es sich da nun mal befindet im Nahen Osten. Und dann natürlich auch alles, was damit verbunden ist. Ne? Eben Abschreckung, ja. Iran, die Partnerschaften zu anderen arabischen Ländern, die man sich halt auch sehr viel kosten lassen an Softpower wie Geld, ja, um sie auf seine Seite zu ziehen, der lange Prozess der arabisch-israelischen Verständigung, der ja diesen aktuellen Konflikt mal ausgenommen ja lange Zeit sehr positiv verlaufen ist, ja, also wo man ja wahnsinnig große Schritte gemacht hat im Vergleich zu den 80ern, und jetzt sieht man sich aber so einer Situation gegenüber, wo man ja sagen muss, man hat da mit Bibi Netanyahu jemanden, der Amok läuft in gewisser Weise, ja, weil er ja genau weiß, also seine politische Karriere und nicht nur seine politische Karriere, sondern ja auch die Frage, inwieweit er noch ein freier Mann ist, ja, hängt ja an diesem Konflikt und hängt an der Frage, kann er dort bestehen und kann er seine Anhänger irgendwie konstant hinter sich binden und diesen Konflikt, die Notstandslage auch irgendwie so am Laufen halten, ja, also deshalb ja jetzt auch die klare Ansage, also auf keinen Fall irgendwie ein Ceasefire mit der Hezbollah. Und das ist ja ein externer Faktor, der irgendwie in diesen Wahlkampf hineinspielt, wo man ja sagen muss, also ich meine, die AmerikanerInnen haben es jetzt schon versucht, ja, so erst so nett wie möglich mit Bitten, dann mit klaren Ansagen und dann ja auch schon mit Drohungen, dass man vielleicht doch bereit ist, die finanzielle Unterstützung dann mal ein bisschen kleiner ausfallen zu lassen. Deutschland hat sich jetzt auch dazu entschieden, keine Waffensysteme mehr zu liefern. Also da ist wahnsinnig viel im Gang, aber trotzdem hat man ja das Gefühl, man kann ihn eigentlich nicht stoppen. Und es ist vielleicht ja auch in seinem Interesse, genauso wie es vielleicht im Interesse anderer Staaten ist, dass jetzt vielleicht nicht Donald Trump gewinnt, dass Donald Trump da den Wahlkampf macht, oder? Und das Rennen
absolut entscheidet. Absolut. Netanyahu und Trump sind Best Friends, muss man immer ganz klar sagen. Deswegen bin ich auch immer für sehr viel Differenzierung in der Debatte um Israel und Gaza. Und ich finde, man muss auch gleichzeitig sagen können, der 7. Oktober war ein unvorstellbares, grausames Verbrechen. Und trotzdem ist Netanyahu jemand, der Amok läuft, wie du es richtig gesagt hast. Und niemanden, den man deswegen irgendwie sympathisch finden muss. Wichtig ist da halt immer zu unterscheiden zwischen der aktuellen israelischen Administration, Israel und den Juden. Ne? Ja, das wird aber dann oft leider so in einen Topf geworfen. Und dann kommen natürlich schnell die Vorwürfe des Antisemitismus. Natürlich auch zu Recht, wenn man da nicht differenziert. Aber das ist halt besonders wichtig, da zu differenzieren. Und Netanyahu hat, glaube ich, ganz klar vor, das Ganze eskalieren zu lassen, um innenpolitisch davon zu profitieren, ne, um das sogenannte Rally Around the Flag-Syndrom zu spielen. Und er scheint irgendwie sonst keine Wahl, keinen Ausweg für sich zu sehen und setzt dann natürlich auch ganz klar auf Trump, der ihn mit Sicherheit machen lassen wird. Also, da brauchen wir uns keine Illusionen zu machen. Und das finde ich halt, ist wirklich auch wichtig hier für die Linke in den USA zu begreifen, dass egal wie unzufrieden man mit Biden oder dann auch mit Harris ist, durch Trump wird alles noch viel, viel schlimmer. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Aber gerade das ist halt eben wahnsinnig schwer, weil ich meine, man merkt es ja hier auch in persönlichen Gesprächen, es ist ein Thema, was ja nicht umsonst unglaublich aufwühlt. Und es ist ja auch berechtigt, die Aufwühlung angesichts der, ich sage jetzt keine genaue Zahl, damit es keinen Ärger gibt. Und es ist ein aufwühlendes Thema, es ist gerade für junge Menschen ein wahnsinnig aufwühlendes Thema und dann vielleicht auch ein wahlentscheidendes Thema. Und mir ist es jetzt auch aufgefallen, also ich war jetzt eine Weile im Urlaub in Schottland und habe Glasgow besucht, und da ist mir schon aufgefallen, wie sehr man hier eigentlich in dieser deutschen Bubble hängt, ne? Und das wissen wir inzwischen auch alle, aber wie speziell eigentlich das Verhältnis Deutschland-Israel ist und wie sehr das unsere Diskussion prägt. Also in England war das auch selbstverständlich in Schottland. Ja, die Grundhaltung war so viel kritischer. Und es ist ja auch kein Wunder angesichts der deutschen Geschichte, das müssen wir jetzt nicht alles wieder aufrollen. Aber da können dann natürlich solche Dinge, die von Deutschland unterschätzt, in so einem wahnsinnigen Maße international aufwühlen und ja auch gerade um die ja junge ganz neue Gruppen auch zusammenwachsen, natürlich eine große Rolle spielen und auch auf den US-Wahlkampf. Und da muss sie sich halt jetzt irgendwie positionieren und dran vorbeikommen. Gleichzeitig ist klar, ein vertiefter Konflikt im Libanon wäre wahrscheinlich gerade für die Harris-Kampagne eine absolute Katastrophe, ne? Wenn dann halt eben eingefordert wird, vielleicht auch in den Interviews, die sie geben muss, jetzt positionier dich mal, und die Antworten dann halt eben nicht gefallen.
Ja, es kann ja auch wirklich als, vielleicht nicht als Hauptgrund, aber als Teilstrategie von Netanyahu gesehen werden, lass es hier eskalieren, dann müssen die Amerikaner sich einschalten.
Ja.
Und dann ist das der absolute Push für Donald Trump. Ne? Und dann kann Netanyahu erst recht machen, was er will. Das sind alles so Überlegungen, die vielleicht in seinem Kopf eine Rolle spielen und die massive Auswirkungen auf den Wahlkampf haben, gerade weil der so knapp ist. Also ich glaube, das wäre alles halb so wild, wenn der Wahlkampf nicht so auf das
Ja.
Messerschneide stehen würde, wie er es gerade
Ja.
tut.
Dass da halt eben kleine Dinge dann entscheiden können. Und ich meine, Donald Trump hat ja auch mit seiner außenpolitischen Profilierung, so vage sie dann auch sein mag, ja eigentlich gar nicht so schlecht abgeräumt, ne? Also auch bei bestimmten Themen, zum Beispiel Afghanistan-Abzug, da kann er jetzt im Nachhinein einfach sagen, ja, damit hatte ich nichts zu tun, unter mir wäre alles viel besser gelaufen. Gleichzeitig, wenn es jetzt um Angriffe von Proxys auf US-Militärs geht, im Nahen Osten, da kann er auch sagen, naja, das gab es noch nicht, als ich Präsident war. Und er kann natürlich auch sein Narrativ von America First, wir bezahlen hier für gar nichts, ja, im Zweifelsfall bezahlen wir noch für die Sicherheit Israels irgendwie deutlich machen, ne? Also er hat ja auch die Möglichkeit, anders als Harris, die nun mal jetzt mit der Biden-Administration verbunden ist und ja auch all dem, was in der Zeit geschehen ist, sich da zurückzuziehen und zu sagen, aber wisst ihr was, Leute, ohne mich wäre das alles nicht passiert, auch wenn es wahrscheinlich Quatsch ist.
Ja, absolut bequeme Situation für ihn an der Stelle. Und er bedient einfach auch so dieses Bedürfnis nach Kriegsmüdigkeit, ne? Gerade nach Afghanistan und glaube auch noch viel mehr nach Irak, ist die amerikanische Bevölkerung wirklich sehr, sehr interventionsmüde. Und Donald Trump sagt ganz einfach, wir halten uns aus den Konflikten der Welt raus. Ja, was will man dagegen sagen, ne? Das ist so ein bisschen wirklich das Problem von Seiten der Demokraten, die dann sehr auf Verantwortung setzen, die sehr auf Bündnispolitik setzen und die natürlich dann für uns als aus europäischer Sicht, aus NATO-Mitgliedsperspektive natürlich ganz, ganz wichtig sind. Denn mit Trump werden wir natürlich dann in der NATO auch noch Spaß kriegen. Ich glaube nicht, dass Trump jetzt aus der NATO austreten wird, aber es reicht ja, wenn er die Drohung wahr macht, zu sagen, ich würde jetzt Lettland nicht verteidigen. Dann ist ja de facto Artikel 5 gestorben und damit ist die NATO ja wirklich in ihrem, ja, an ihrer Grundsubstanz, in ihrer Grundsubstanz erschüttert. Das könnte natürlich wirklich enorme Auswirkungen haben, was dann bei uns wieder für mit Sicherheit ganz große Aufrüstungsdiskussionen sorgen
Ja,
wird.
und er schafft halt Unsicherheit, ne? Das ist ja auch einfach immer mit Donald Trump verbunden. Du sagst jetzt auch gerade schon mit Blick auf die NATO, man weiß es halt nicht so genau. Und es gibt ja gerade in Kriegssituationen nichts, was so schlimm wirkt wie Unsicherheit, ne? Also das, was du immer behalten willst, ist irgendwie die Kontrolle. Und das läuft natürlich auch über klare Ansagen. Und es ist eindeutig, dass wahrscheinlich mit Trump diese klaren Ansagen so nicht möglich sein werden, ne? Also, dass der halt eben hin und her laviert und man dann immer schauen muss und gerade mit Blick auf Gaza oder auch den Ukraine-Konflikt ist es natürlich wichtig, dann auch als Bündnis da irgendwie eine Meinung zu etablieren, die dann auch zählt, ne? Und die man dann nach außen tragen kann und da schafft er natürlich einfach eine wahnsinnig große Unsicherheit. Thema Unsicherheit. Weil wir haben jetzt schon drüber gesprochen, wahrscheinlich ist auch das Thema Außenpolitik insofern dann doch relevant, ne, dass es halt eben eine kleine, aber entscheidende Gruppe eben motivieren kann oder auch demobilisieren kann, die dann vielleicht auch eben wichtig ist, um gerade im Haustürwahlkampf wiederum andere zu mobilisieren. Das ist wahrscheinlich für uns auch nicht möglich, irgendwie zu fassen, wie viel Einfluss das dann tatsächlich hat, ja, auf wen es dann da ankommt und in welchen Mengen. Aber es ist ja wahnsinnig knapp. Und wenn es jetzt darum geht, dass es wahnsinnig knapp ist, ist ja das Thema, auf das sich nun beide doch sehr stark fokussieren oder zumindest versuchen darauf zu fokussieren, das Thema Ökonomie, wirtschaftliche Situation. Auch das können wir noch mal kurz reinholen. Zentrale Probleme sind soweit bekannt: Inflation, Preisentwicklung und Arbeitslosigkeit. Und die gesamtwirtschaftliche Lage hat sich ja eigentlich im Laufe der Corona-Krise und auch dank der Politik Bidens, muss man ja sagen, seinen Bidenomics wieder verbessert. Die Inflation sank merklich. Ja, gerade erst hat die Zentralbank wieder die Zinsen gesenkt. Gleichzeitig bleiben aber die Verbraucherpreise trotz Schwankungen extrem hoch. Gerade auch aufgrund Erzeugnisse. Ja, also ich habe hier mal so eine Zahl. Im August 2024 sind die Verbraucherpreise in den USA um rund 2,5% nochmal im Vergleich zum Vorjahresmonat angestiegen. Und auch die Arbeitslosigkeit hat in den USA gerade erst einen aktuellen Höchststand erreicht von 4,3%. Das heißt, wir wissen schon, es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema auch gerade für die Swing Votes. Aber vielleicht erstmal einsteigen, wie nimmst du das wahr? Also merkt man das auch tatsächlich in den USA? Also ich habe vor kurzem mal so ein Instagram-Video gesehen von jemandem, der in den USA einkaufen war und dann auf den Milchpreis schaute und ich kann dir den Preis nicht mehr sagen, aber er war so horrend hoch, dass ich auch schlucken musste und dachte so, okay, da gäbe es bei mir wohl schon keine Milch mehr zu Hause. Ist das was, was man tatsächlich tagtäglich merkt? Und unterscheidet sich das auch nochmal von Deutschland, was da die Preisentwicklung anbelangt?
Ja, also Entwicklung kann ich natürlich nicht sagen, aber wenn ich aber jetzt die aktuellen Preise anschaue, da ich ja in einem Apartment bin und wirklich auch einkaufen muss, das ist wirklich auch echt interessant. Ich war darauf vorbereitet, weil ich es schon von Deutschland aus gehört hatte, aber es ist krass, es ist wirklich krass hier. Ich habe die Tage, glaube ich, ein Mundwasser gekauft, so eine kleine Flasche für 10 Euro. Wow. 10 Dollar, ne? Also wirklich Hammer, Duschgel, 7 Dollar, wirklich so ganz krasse, also billigste Sachen, wo man jetzt in Deutschland beim Aldi irgendwie 2 Euro zahlen würde oder so. Es ist wirklich, wirklich enorm, was hier die Preise für Grundlebensmittel angeht. Ich denke aber, dass, du hast es eben mal kurz angerissen, ich denke, dass diese Tatsache, dass nach Corona aus dieser wirklich tiefen Wirtschaftskrise heraus Joe Biden es geschafft hat, dann das Land aber doch wieder irgendwie die Spur zu kriegen und die Arbeitslosigkeit auch erstmal, diese massive Arbeitslosigkeit dann ja abzubauen. Man darf nicht vergessen, die Amerikaner hatten keine Kurzarbeit, wie wir sie hatten.
Ja.
Das ist eine enorme wirtschaftliche Leistung, die er da mit dem Inflation Reduction Act vollbracht hat. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr unterschätzt. Und ich glaube, da müsste er mehr für gelobt werden, was allerdings überhaupt nicht passiert. Ne? Es gibt ja diesen alten Spruch von James Carville, The Economy is Stupid, mhm, dem Wirtschaftsberater von Bill Clinton. Die Zeiten sind aber vorbei und ich habe neulich das Zitat gehört, is the perception of economy is stupid. Es geht um die Wahrnehmung der Wirtschaft. Und da ist es entscheidend, dass die Leute halt wirklich die Preise sehen und egal wie stark sie jetzt im letzten Monat oder vorletzten Monat gestiegen sind, sie sind einfach enorm hoch. Benzinpreise gehen ein bisschen runter. Wenn das jetzt anhält, kann das vielleicht auch noch mal ein bisschen was vom Gefühl her machen. Aber man fokussiert sich dann ja vor allem darauf, wo die Preise sehr hoch sind. Und das geht mit Biden nach Hause, das geht mit Harris nach Hause, das wird ihnen irgendwie angelastet. Und das ist das Problem. Es geht gar nicht so sehr, wie die Wirtschaftsdaten insgesamt sind. Auch die Aussichten sind ja eigentlich auch eher gut im Verhältnis zu Deutschland. Sondern es geht um die Wahrnehmung. Und da schafft es Donald Trump und da schaffen es einfach die hohen Preise. Die schaffen es einfach, den Leuten das Gefühl zu vermitteln, uns geht so schlecht wie noch nie und die Situation ist so schwierig wie noch nie. Und da müssen jetzt beide Kandidaten versuchen, Antworten drauf zu finden und das tun sie auch.
Mhm. Ja, ich finde es auch sehr interessant, weil man ja auch in den Antworten schon so ein bisschen sieht, was offensichtlich funktioniert und was nicht funktioniert. Ne? Also Harris hat den Abstand genommen ja von der Formulierung Bidenomics, was wahrscheinlich auch einfach Sinn macht, ja, weil sie ja nicht Biden ist. Das heißt, sie muss sich da irgendwie profilieren. Gleichzeitig so Begriffe wie Greedflation oder Shrinkflation, ja, wo es dann darum geht, dass Unternehmen auch wahnsinnig große Gewinne ja daraus ziehen, dass sie zum Beispiel einfach verteuern, obwohl das mit der Inflation gar nichts zu tun hat, ja, oder dass sie Packungsgrößen kleiner machen und gleichzeitig die Preise steigen lassen und so. Und da sind ja auch schon prominente Demokratinnen nach vorne gegangen und meinen, also eigentlich bräuchten wir hier sowas wie Preiskontrollen, eigentlich müssen wir hier irgendwie eingreifen. Aber bei Harris scheint nicht so ganz klar, wie sie sich da positioniert. Ne? Also auf der einen Seite will sie die Preise senken und möchte da eine klare Ansage machen und hat ja jetzt auch in ihrem letzten Interview, glaube ich, gerade vor ein, zwei Tagen nochmal gesagt bei MSNBC, also sie wird nicht zulassen, dass Unternehmen sich hier reich arbeiten. Auf der anderen Seite hat sie aber auch immer das Problem, dass sie ja da quasi schon immer nochmal einbauen muss. Also sie ist aber auch überzeugte Kapitalistin.
Genau.
Und ich hatte hier so eine Umfrage zu, so eine ganz grundsätzliche Umfrage, was ist eigentlich gerade beliebt und weniger beliebt unter den AmerikanerInnen und ganz vorne abgeschnitten hat bei Beliebtheit Kapitalismus und relativ weit unten dann bei den Sachen, die man gar nicht mochte, Sozialismus. Und das ist ja nun mal einfach so, wie die Wahrnehmung ist. Und das heißt, sie hat eigentlich das Problem, dass sie auf der einen Seite einen klaren sozialpolitischen Plan vorlegen muss, einen wirtschaftspolitischen Plan und zumindest vermitteln muss, dass sie einen hat. Und auf der anderen Seite ja auch immer damit zu ringen hat, sowohl mit ihrer eigenen Vergangenheit, ja, der Vater eben Ökonom, sehr links, und jetzt halt eben auch mit den Bidenomics und halt Donald Trump, der sie ja als Sozialistin darstellt irgendwie, ne? Und das ist ja auch schon wieder sowas, wo man merkt, da gibt es wahnsinnig viele Fallstricke und es ist gar nicht so leicht, sich da tatsächlich irgendwie klar und deutlich zu positionieren.
Absolut, also sie hat's wirklich sehr schwer da, ihre Rolle zu finden, die sozusagen die Umgebung, in der sie sich bewegt, die Fallstricke sind wirklich enorm. Und du hast schon gesagt, sie hat gesagt, ich bin Kapitalistin. Damit hat sie am Mittwoch in Pittsburgh versucht zu punkten, um sich, glaube ich, auch ganz klar von dem Vorwurf Joe Bidens abzugrenzen, ne? Der sie immer als Sozialistin, als Kommunistin, Worst Communist Ever und so weiter tituliert. Das muss sie dann sagen, das sagt sie dann auch. Ja, und ihre Vorschläge sind dann oft sehr, sehr vage und an den Stellen, wo sie mal konkret wird, da, ja, da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ja, nett, dass du es jetzt sagst, das wirst du alles niemals durch den Kongress kriegen. So. Und das weiß sie auch, ne? Also sie fordert zum Beispiel eine Steuergutschrift für Menschen, die neue Häuser kaufen, von 25.000 Dollar. Sie fordert Steuersenkungen für Familien mit Kindern. Sie fordert Steuererhöhungen für Großkonzerne. Das sind alles nette Worte. Joe Biden hat aber auch viel gefordert. Ich kann mich noch an einen Mindestlohn von 15 Dollar erinnern, den er gefordert hat im Wahlkampf. Und da war auch schon klar, das wird er niemals durch den Kongress kriegen. Und so war es dann auch. Und ich glaube, so wird es jetzt auch laufen. Ne? Wir können uns auf ein Weiter so einstellen. Und es wird natürlich da auch gerade bei diesen Themen extrem darauf ankommen, wie die Mehrheitsverhältnisse im Kongress sind. Und selbst dann alles, was irgendwo die Reichen oder die Unternehmen mehr besteuert, da werden genug Lobbyorganisationen die entsprechenden Demokraten bearbeiten, dass es da keine Mehrheiten für gibt. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Illusionen zu machen.
Ja, und sie macht ja jetzt auch so ein bisschen, punktet sie ja eigentlich auch oder versucht zu punkten ja auch mit zum Teil recht populistischen Vorschlägen, wo man ja auch schon, du hast es gerade schon gesagt, auch schon weiß, naja, ob das mal so funktionieren wird. Mal gucken, ne? Also was ich da vor allem auch im Hinterkopf habe, ist die Steuererleichterung beziehungsweise ja den Tax-Cut auf Trinkgelder, was ja erstmal nachvollziehbar wirkt. Ja, man hat dann einen kompletten wirtschaftlichen Bereich, in dem vor allem sehr viele junge Menschen halt von den Trinkgeldern leben, die sie halt in der Gastronomie verdienen. Und da jetzt natürlich eine Steuererleichterung ist irgendwie nachvollziehbar oder die Steuern darauf ganz wegzunehmen. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, es ist eh schon mal ein komplett absurdes System, ja auch wieder aus deutscher Perspektive, dass man da eigentlich so einen relativ irregulierten Markt hat, ja, auf dem einfach klar ist, okay, wenn du hier nicht 10, 20% Trinkgeld gibst, dann haben die Leute am Ende des Monats vielleicht nicht genug zu essen. Und ja, auch schon wieder verbunden mit der Frage dann an alle anderen, ja, warum kriegen die denn das eigentlich nicht? Ja, also warum ist es jetzt genau dieses Thema, was jetzt irgendwie aufgedeckt wird? Warum geht es jetzt halt um die Gastronomie? Warum geht es nicht um andere Arbeitsbereiche, in denen ja Menschen auch hart arbeiten, aber dann halt eben weiterhin Steuern zahlen müssen? Hast du das Gefühl, solche Vorschläge kommen dann aber irgendwie an oder verpufft es dann auch irgendwie mehr oder weniger? Also, weil schon bei dem Vorschlag ist ja auch so, eigentlich hat ihn, glaube ich, mal, haben es, glaube ich, mal die Republikaner aufgeworfen, diese
Genau.
Idee. Sie hat sie dann übernommen. Also auch da schon wieder eine gewisse Unklarheit drin, wer hier eigentlich für was steht. Auf der einen Seite merkt man, es ist eine sehr direkte Ansprache offensichtlich an ökonomisch schwache junge Menschen. Auf der anderen Seite ist natürlich da auch gleich schon der Widerstand, wird eingeplant, ja, also dass da Menschen sich da irgendwie ungerecht behandelt fühlen, wenn sie halt eben nicht dazu gehören. Macht es Sinn? Also kommt sie damit voran oder merkt man da auch einfach so eine gewisse Ratlosigkeit?
Ja, ich glaube, das war eine Ratlosigkeit. Der Vorschlag kam ja von Schwab ursprünglich. Und dann ist sie gefragt worden und hat gesagt, ja, warum nicht? So, weil sie irgendwie kein gutes Gegenargument hatte. Und ich glaube, es wirkt natürlich völlig ideenlos und konzeptlos. Aber man stellte sich mal vor, sie hätte gesagt, nein.
Ja.
Dann hätte Trump gesagt, ich möchte die Steuern auf Trinkgelder abschaffen und Harris sagt, ich nicht. Kann sie sich nicht leisten. Sie hat es aber auch an anderen Stellen wieder schwierig, zum Beispiel beim Thema Fracking. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Sie hat wohl sich früher mal skeptisch zu Fracking geäußert. Und jetzt geht es aber darum, vor allem Pennsylvania zu gewinnen. Und Pennsylvania ist nun mal das Fracking-Paradies. Da stecken Tausende von Arbeitsplätzen in der Industrie. Da kann sie jetzt schlecht auf diesem Nein bleiben. Ja, und sagt dann ganz klar, nee, Fracking ist schon wichtig und werde ich auch nicht gegen kämpfen. Kann sie nichts anderes zu sagen. Ist total blöde Situation. Und da hat es Trump wieder deutlich leichter. Ne? Weil keiner aus der Trump-Wählerschaft sagt, Fracking ist aber vielleicht auch einfach ein ökologisches Problem. Nein, das interessiert Trump-Wähler nicht. Ne? Also die sagen halt, Fracking ist geil für unsere Wirtschaft und ist es ja auch rein nominell gesehen. Und es bringt Arbeitsplätze, es bringt Gewinn, bringt vor allem auch Energieunabhängigkeit. Darf man ja auch nicht vernachlässigen. Und da hat es Trump natürlich sehr leicht und da muss Harris immer rumlavieren und egal wie sie es macht, tritt sie immer vielen Leuten auf die Füße. Das ist ein bisschen auch das Problem, was Olaf Scholz hat oder was die Ampel grundsätzlich
Ja.
hat, indem man so eine breite Wählerschicht hat, die man repräsentiert. Und egal, was man da macht, man tritt immer Leuten auf die Füße. Die AfD hat es da leicht. Ne? Die sagt halt die Dinge zu ihren Themen. Die brauchen sich aber keine Sorgen zu machen, dass da irgendjemand ökologische Bedenken oder Menschenrechtsbedenken hat oder sonst was. Und dass die USA in der Mitte geteilt sind, aus deutschem politischem Verständnis heraus in der Mitte. Und dass man sagen würde, SPD, Grüne, Linke wären die Demokraten und CDU, FDP, AfD sind die Republikaner, sondern die USA sind an der Grenze geteilt, dass man sagen kann, der allerrechteste Rand der CDU, ein paar Libertäre in der FDP und die AfD, das sind die Republikaner. Und alle anderen, von der Linkspartei bis Friedrich Merz wahrscheinlich, sind die Demokraten. Und das ist eine wahnsinnig breite Wählerschicht, die man da bedienen muss. Und wo man, egal was man wozu sagt, immer ganz, ganz vielen Leuten auf die Füße tritt. Das macht es echt so schwer für sie, sich da festzulegen. Und sie schafft es nicht wirklich, da was zu sagen, was dann wirklich verfängt. Sie hat ja auch mal den Vorschlag gemacht, Lebensmittelpreise einzufrieren. Ist natürlich überhaupt nicht umsetzbar.
Ja, da merkt man jetzt auch einfach, dass natürlich Donald Trump von dem profitiert, was er und seine Basis aus angeschlossenen Medienanstalten, sei es jetzt Fox News oder dann halt irgendwelche Plattformen um QAnon und Co. in den letzten Jahren aufgebaut haben. Ne? Also diese Parallelgesellschaft, die sich da gebildet hat und halt vor allem eine extrem eingeschworene Wählergruppe, auf die man sich auch verlassen kann und die ja in gewisser Weise ja noch über diesen Messias-Kult Donald Trump inzwischen hinausgeht. Also diese massive Radikalisierung einfach, die asymmetrische Polarisierung, also dass sich eben in einem viel, viel stärkeren Maß, als sich das die Demokraten polarisiert haben und letztendlich verschärft haben ihren Tonus, die Republikaner radikalisiert haben, was es ja natürlich jetzt für ihn auch einfacher macht, seine Basis anzusprechen. Und ich würde sagen, so Themen wie Abtreibung sind dafür das beste Beispiel, ne? Weil es ist ja eigentlich politischer Wahnsinn, mit diesem Thema auf einer Bundesebene zu rennen, ja, und zu sagen, das ist unser Programm, wenn man doch weiß, dass so viele AmerikanerInnen dagegen sind. Aber die überzeugte Trump-Basis, die steht dahinter und in gewisser Weise hat man ja auch das Gefühl, sie haben das auch so an ihn rangetragen, ne? Also wir wissen ja, dass seine Positionierung mit aufs Thema Abtreibung extrem wechselhaft war, ne? Also erstmal war er dafür, ja, war sogar vielleicht ein Stück weit ein Advokat dafür. Und erst im Laufe dieser Zeit, im Laufe seiner Radikalisierung auch im Amt, hat sich das ja jetzt so massiv gewandelt hin zu der Position, an der er jetzt steht, ne? Wo er jetzt halt wirklich von den rechtesten Thinktanks irgendwie Positionen übernommen hat, auch im Duell von wegen Kinder werden hier quasi noch abgetrieben, da sind die schon auf der Welt. Also das ist auch einfach was, damit müssen ja die USA so an sich ringen, ne? Also dass man diese Gruppe höchstwahrscheinlich nicht mehr zurückgewinnen wird oder zumindest nicht so.
Ja, sie sind so leicht zu bespielen, ne? Gerade beim Thema Wirtschaftspolitik. Trump fordert ja jetzt wieder neuere Zölle, höhere Zölle, will Lebensmittelimporte komplett verbieten, fand ich auch ganz spannend und nennt das Ganze dann New American Industrialism, will Sonderwirtschaftszonen einführen und so weiter. Und das sind alles Dinge. Ja, die finden seine Wählerschaft gut. Da wird er nirgendwo Kritik ernten. Und was ich jetzt auch ganz gefährlich finde, ist, dass sich die Gewerkschaften mehr und mehr auf seine Seite stellen. Genau. Der Sean O'Brien, den Vorsitzenden der Trucker-Gewerkschaft, 1,3 Millionen Mitglieder, die haben normalerweise traditionell die demokratischen Kandidaten endorsed. Und das hat er diesmal bewusst nicht gemacht und hat sogar auf dem Republikaner-Parteitag gesprochen. Und das sind schon echt herbe Schläge, vor allem in den nördlichen Swing States, wo es viele Gewerkschaftsmitglieder gibt. Und das ist alles, was wir in Deutschland nur am Rande wahrnehmen, was, glaube ich, aber doch auch nochmal einen Impact haben wird dort im Wahlkampf. Schwer zu sagen, ist das schon in den Umfragen eingepreist oder nicht, ist halt immer schwer.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, Gewerkschaften, ne, gerade ziemlich prominent die Teamsters-Gewerkschaft, ne, die normalerweise eben die Demokraten unterstützt und diesmal keine klare Ansage macht. Und ich meine, das ist nun auch ein bisschen eine dubiose, wir müssen da nicht weiter in die Tiefe, ist ja nun auch ein bisschen dubiose Gewerkschaft, der ja auch schon öfter mal vorgeworfen wird, auch seltsame Verbindungen da irgendwie in die Unterwelt zu haben und all sowas so in der langen Geschichte dieser Gewerkschaft. Aber bisher war es ja zumindest immer eine Selbstverständlichkeit, dass sie eigentlich die Demokraten unterstützt haben. Und nun haben wir auch schon darüber gesprochen, eigentlich ist die Biden-Politik relativ erfolgreich geworden und auch Harris' Vorschläge, sei es ein Tax-Cut für die Mittelschicht in Höhe von 100 Milliarden, hört sich ja eigentlich erstmal vielversprechender an als irgendwie Tax-Cuts for the rich, auf der Basis, auf der Donald Trump irgendwie seinen Wahlkampf beschreitet. Trotzdem führt er weiter in den Umfragen mit irgendwie so 9% oder so, wenn es um die Wirtschaftskompetenz geht. Und ich habe mich schon so ein bisschen gefragt bei dieser Teamsters-Entscheidung jetzt zum Beispiel, was ist da eigentlich der Hintergrund? Also warum warum Donald Trump so sehr stützen, bei dem doch eigentlich klar ist, dass er nicht im Sinne der Gewerkschaftsmitglieder entscheiden wird. Also
ja, ich glaube, das hat zwei Gründe. Zum einen ist es ein Stück weit Identitätspolitik, dass viele Gewerkschafts-, also ich muss man natürlich immer so ein bisschen verallgemeinern, ne? Aber dass viele Truckerfahrer, Männer mittleren Alters, höheren Alters da sagen, ja, die Demokraten mit ihrer Genderpolitik und alles, Minderheiten schützen, so, das ist nicht meine Partei. Ne? Mhm. Und dann kommen die auch noch so elitär daher und Trump ist einer von uns. Ich glaube, das ist so ein, so auf der Gefühlsebene ein ganz mächtiges Narrativ, was Trump da so hat. Und was dann auch noch eine große Rolle spielt, ist das Thema Migration, was wir jetzt noch gar nicht angeschnitten haben.
Genau, das wäre
wo Trump natürlich ganz klar Position bezieht und wo ganz viele einfach gebildete Menschen ganz klare Vorbehalte haben und sagen, die Demokraten bringen uns die ganzen Mexikaner ins Land und den werden jetzt hier überrennen. Das ist alles völlig wahnwitzig, aber es funktioniert. Und das ist, glaube ich, so der Grund, dass dann viel, viel mächtiger ist, als sich mal wirklich hinzustellen und zu sagen, so, was sind eigentlich die Konzepte und wir vergleichen mal das mal, was hat Joe Biden eigentlich wirklich gemacht und dann mal auf die Fakten zu schauen. Das passiert nicht. Aber das kennen wir aus Deutschland ja auch, das Problem, ne? Also ja. Es gibt ja ganz viele Leute, die wählen gegen ihre ökonomischen Interessen und schreiben halt dann CDU und FDP einfach auch viel Wirtschaftskompetenz zu, einfach weil da viele Unternehmer sind. Und dann machen ja. Gar keine Unterscheidung zwischen BWL, VWL. Das ist, glaube ich, was, wo wir uns bei Amerikanern die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber in Deutschland ist das gleiche Spiel.
Ja, naja, und was wir ja auch aus Deutschland kennen, ist, dass man eine Migrationsdebatte führt, wo der man sich eigentlich, wenn man sich die Zahlen anschaut, immer so ein bisschen fragt, warum, ja? Also, genau. Wo man ganz genau merkt, so, das macht ja eigentlich keinen Sinn, dass wir jetzt so darüber diskutieren und dass es jetzt offensichtlich schon für 2025 als das große Wahlkampfthema gesetzt ist. Weil wenn man auf die Zahlen schaut, dann stellt man fest, naja, sie sinkt konstant, ja, mehrere Vorschläge der EU, auf die man sich mal geeinigt hat, um das Thema irgendwie vom Tisch zu kriegen, die sind noch nicht mal vollführt, ja, da plant man schon den Austritt aus dem Asylrecht irgendwie europaweit und dem internationalen Recht, was den Asylstandard anbelangt, auch in Deutschland. Und das ist ja, stellt sich ja in den USA ganz ähnlich dar. Und auch im größeren Blick muss man ja sagen, es ist ja auch international, stellt sich das ja sehr ähnlich dar. Zumindest, zumindest im Westen, aber auch darüber hinaus große Diskussionen ums Thema Migration. Also es scheint einfach immer ein Einfallstor zu sein, um damit einfache populistische Politik zu betreiben. Und ja auch nachvollziehbarerweise. Ja, also natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, es animiert Menschen wahnsinnig, das Unbekannte, ja, die Angst davor, nicht umsonst wählen eben in Thüringen sehr, sehr viele Menschen die AfD, weil sie so wahnsinnige Angst haben vor der Migration oder auch in Brandenburg, wo dann auch der AfD-Spitzenkandidat sagte, man müsse mal dringend etwas gegen diese Anschläge tun, wo man sich dann in Brandenburg immer fragt, also wo willst du hier überhaupt einen Anschlag eigentlich anbringen, ja, also was so weit weg wirkt davon und in den USA ist es ja eine ganz ähnliche Situation, also auch da sind die Zahlen ja schon deutlich gesunken. Und trotzdem ist es so ein dominantes Thema, wo sich beide Parteien eigentlich konstant unterbieten. Und da aber halt eben auch die Frage, ich meine, du hast auf der einen Seite Donald Trump, der diesen Bipartisan-Entschluss irgendwie abgelehnt hat und gesagt hat, nee, auf gar keinen Fall und der offensichtlich auch vom Chaos profitiert und auf der anderen Seite aber auch eine zunehmende Unklarheit, habe ich das Gefühl, bei den Demokraten, die sich da auch irgendwie als Law and Order Härte etablieren versuchen und gleichzeitig aber angewiesen sind ja auch auf die Stimmen von Menschen, die mal dazugekommen sind, die sich aber inzwischen ja auch differenzieren, ne? In erste Generation, zweite, dritte, vierte Generation und da zum Teil ja auch sehr, sehr differenziert sind, wie man dann dazu steht. Aber zumindest die Jahre, in denen man als demokratische Basis irgendwie den Vorschlägen von Obama zugejubelt hat mit Blick auf die Dreamer, die halt eben als Kinder von Menschen ohne Papiere dann in den USA geboren wurden, die scheinen auch lange vorbei, oder?
Ja, das ist wieder das Problem, dass Trump da eine sehr homogene Wählerschaft hat, wo er einfach sagen kann, ich setze das Militär im Inneren ein, wir machen Massenabschiebungen, 15 Millionen, 20 Millionen. Und er weiß genau, er wird da keinerlei Kritik ernten in seiner Wählerschaft. Für die Demokraten ist das natürlich ein wahnsinnig heißes Eisen. Du hast, wie du schon richtig beschrieben hast, ganz viele, die Dreamer-Generation und so weiter, ganz viele Einwanderer, die mittlerweile Bürger der USA sind, die wahlberechtigt sind und die auch ganz klar da einen pro-migrantischen Kurs fahren wollen. Es gibt aber auch viele, gerade aus dem Latino-Bereich, Männer, die sich mittlerweile zu Trump bekennen, aufgrund des patriarchalischen Habitus und viele andere Dinge. Es ist eine sehr, sehr diverse Wählerschaft bei den Demokraten und da bewegt sich die Partei in einem völligen Minenfeld. Egal, was sie da fordern, egal, wie sie da vorgehen, sie werden entweder als zu weich oder als zu hart wahrgenommen. Und ja, das ist wirklich ein ganz großes Problem. Und am besten ist es, dieses Thema so wenig wie möglich überhaupt aufkommen zu lassen. Es ist ein bisschen das Gegenpol-Thema zum Thema Abtreibung. Ne? Wenn die Demokraten vom Thema Abtreibung profitieren, wenn es in den Medien ist, profitieren die Republikaner vom Thema Migration, wenn es in den Medien ist. Kennen wir aus Deutschland auch. Ne? Sobald Migration Thema ist, profitiert die AfD davon, egal was sie sagt oder was sie nicht sagt. Und bis das Thema aus den Medien raus, spielt die AfD wieder keine Rolle. Das ist ein bisschen das, wie gesagt, das Pendant-Thema zum Thema Abtreibung. Die Demokraten haben hier überhaupt keine wirkliche Lösung. Also Trump hat natürlich auch keine Lösung, aber zu sagen, ich mache die großen Sorgungsaktionen, ich mache die großen Massenabschiebungen, das ist zumindest meine Ansage, die AfD sie auch macht. Und das funktioniert dann zumindest in eigener Wählerklientel.
Ja, und Lösung ist ja auch immer ein bisschen die Frage, Lösung für welches Problem, ne? Also ich meine, man macht ja daraus auch, wie im deutschen Wahlkampf auch, man macht ja das Problem quasi erst auf, indem man halt auf die AfD zugeht und halt sagt, okay, wir müssen das jetzt ernst nehmen, wir müssen hier auch ein eigenes Thema setzen bei dem großen Komplex Migration, um dann festzustellen, dass man sich damit ja eigentlich schon darauf eingelassen hat, dass es dort eben ein Problem gibt. Und da sehen die Zahlen ja sehr ähnlich aus, ne? Auch in den USA sind die Migrationszahlen gesunken, genauso wie die Kriminalität sinkt, ne? Also man hat jetzt da nicht mit einem nationalen Notstand zu ringen, den ja die CDU bei uns auch schon ganz gerne einmal ausgerufen hätte. Ja, also weil die Lage stellt sich ja gar nicht mehr so dramatisch dar und trotzdem ist es ein Thema, was irgendwie so wahnsinnig mobilisiert. Aber das heißt, deine Position wäre eigentlich auch, sie soll sich da einfach raushalten. Also
ja, sie können ja nicht gewinnen.
Seinen Wahlkampf machen und das Thema nicht weiter irgendwie auf die Agenda setzen.
Ja, sie können nicht gewinnen. Und sie hatten ja den Versuch gemacht, im Kongress ein Gesetz einzubringen, was wirklich wahnsinnig hart war. Wahnsinnig hartes neues Gesetz, ohne jetzt zu sehr in die Details zu gehen, aber was eigentlich für demokratische Verhältnisse unglaublich war, unglaublich hart war. Und die Republikaner haben gesagt, ja, das ist eigentlich ein ganz guter Kompromiss, und hat Donald Trump aber rumtelefoniert und hat gesagt, nee Leute, macht da mal bitte kein Gesetz draus, sonst geht uns das Thema flöten. Ja. Und das hat funktioniert. Ne? Ist ein bisschen das, was Angela Merkel damals mit der Ehe für alle gelungen ist. Zu sagen, okay, ich löse den Fraktionszwang auf und dann beschließt man das von mir aus dem Bundestag und ist das Thema aus dem Wahlkampf raus. Da hat Trump jetzt ganz klar gesagt, nee Leute, das müssen wir am Köcheln halten. Und das davon profitieren die Republikaner natürlich auch. Und ich befürchte, dass das hinterher wirklich ein wahlentscheidendes Thema sein kann. Weil diese irrationale Angst, es ist halt eine Angst, die ist dann wahrscheinlich im Zweifel doch die treibende Kraft, die viele Swing Voters dann vielleicht zu den Republikanern treiben könnte.
Ja, und wo man sich dann halt eben auch aus Harris Perspektive die Frage stellen muss, ne, macht es jetzt halt eben Sinn? Und ich meine, sie hat darauf auch nur begrenzten Einfluss dann, ne? Aber wenn dann halt eben aus so einer Debatte ist, dann vor allem irgendwie mitgenommen wird im Social Media Stream, die Migrantinnen essen Hunden und Katzen, da kann man natürlich hoffen, dass sich darüber alle so lustig machen, wie dann viele junge Menschen halt irgendwie auf Twitter, TikTok und Co., die dann spaßeshalber mal ihre Katze in den Kochtopf gepackt haben irgendwie und dann hahaha. Aber de facto muss man ja sagen, auch das bringt ja das Thema wieder ein in der Debatte. Ne? Also ja, da droht ja. Man natürlich auch, dass einem da so der Social-Media-Wahlkampf, der dann auch immer so ein bisschen lächelnd von oben herab, dann natürlich auf eine Gruppe blickt,
genau
nach dem Motto, ne, die Idioten wissen es nicht besser, einem dann nicht auch auf die Füße fällt. Ne? Weil zum Teil wissen es die Idioten vielleicht tatsächlich nicht besser. Und auf der anderen Seite macht es dann aber eben auch ein Thema da an der Stelle wieder auf oder lässt es am Laufen. So, ne?
Das bedient den Vorwurf der abgehobenen Elite, ne? Und das ist dann wirklich was, wo dann die Trump-Wählerschaft oder auch Leute, die dahin tendieren, sich wieder bestätigt fühlen und sagen, guck mal, die von oben herab, wie du schön gesagt hast, uns behandeln und unsere Probleme behandeln. Seien sie real oder nicht, sie sind gefühlt real. Und da kann man nicht vorsichtig genug sein. Und es gibt ja nicht die Möglichkeit des Anti-Framings, sondern man muss einfach versuchen, dieses Framing zu vermeiden und deswegen diesem Thema so weit wie möglich aus dem Weg gehen, aus Sicht der Demokraten.
Ja. Auf der anderen Seite ist es dann eben für Sie natürlich sinnvoll, wie wir schon besprochen haben, Thema Abtreibung und auch Project 2025. Ne? Also bei der Umfrage, die ich gerade schon zitiert habe, als um Beliebtheit und Unbeliebtheit gehen, ganz oben bei Beliebtheit neben Kapitalismus war Walz, der Vizepräsidentschaftskandidat. Und ganz unten war Project 2025. Auch das sind ja irgendwie so gefühlt so zwei Teile einer Komponente, ne? Bei Walz ja eigentlich auch ich will jetzt nicht despektierlich sein, ne, aber so ein bisschen das Maskottchen dieser Kampagne ist. Na, auf der einen Seite verkörpert er halt ganz viel von dem, was vielleicht WählerInnen an Kamala Harris halt irgendwie so fehlt. Ne, er ist irgendwie alt, er ist weiß, er ist irgendwie ein gesetzter Mann, aber so ein bisschen verkörpert er so den lieben Vater-Typus, ne, irgendwie ein gestandener Demokrat, der viel politische Erfahrung hat. Auf der anderen Seite nun wirklich niemand, dem du jetzt beim Ansehen irgendwie denken würdest, ah ja, das ist ein überzeugter Sozialist, der hier jetzt irgendwie das Land untergraben will und uns den Kapitalismus kaputt machen. Und den hast du auf der anderen Seite, der quasi so über dieses ganze Meme-Ding funktioniert, und dann auf der anderen Seite Project 2025, was ja auch lange Zeit von den Demokraten eigentlich gar nicht so offensiv angegangen wurde, bis es sich dann auch über andere Kanäle verbreitet hat, ne? Und ja, letztendlich die AmerikanerInnen zum ersten Mal damit so vertraut gemacht hat, was könnte denn da drohen?
Ja, ja, Project 2025 ist so wenig greifbar, ne? Weil es so abstrakt ist, weil es von Trump halt leicht zu leugnen war. Aber es ist halt wirklich eine massive Bedrohung, und ich habe bis heute nicht verstanden, warum die Heritage Foundation es öffentlich gemacht hat. Und da mal eben so die Abschaffung der Demokratie fordert, öffentlich. Ziemlich verrückt alles. Aber zum Glück hat das jetzt mittlerweile auch Breitenwirkung entfacht und ist entsprechend unbeliebt. Und das ist schon sehr, sehr gut. Und Tim Walz ist natürlich, wie du schon gesagt hast, Maskottchen. Aber ich würde ihn nicht unterschätzen. Ich finde, das war eine wahnsinnig kluge Strategie von Kamala Harris oder von ihrem Wahlkampfteam, ihn auszuwählen. Normalerweise schaut man ja immer, wo können wir unseren Running Mate aus welchem Swing State holen, damit er den für uns gewinnt. Und da war natürlich Josh Shapiro aus Pennsylvania, war natürlich der große Favorit. Und jetzt hat man aber eine ganz andere Strategie gefahren, hat gesagt, was sind andere offene Flanken von Kamala Harris in ihrer Persönlichkeit. Und da sie halt als elitär wahrgenommen wird, braucht man den netten Onkel von nebenan. Und das ist Tim Walz, ne? Das ist ja natürlich wirklich perfekt. Und wird dann auch als Coach Walz inszeniert, als ehemaliger Footballtrainer. Auch ein sehr kluges Framing, denn Football ist so das Einzige, was dieses Land noch zusammenhält. Das Einzige, worüber man sich noch einig ist, ich glaube 97 der letzten 100 TV-Ereignisse mit den meisten Einschaltquoten waren Footballspiele. Und auch was so College-Football und Uni-Football und in Schulen und so angeht. Also das ist einfach der Sport, der unheimlich viele Leute zusammenbringt. Und da so eine verkörpernde, nette Kumpeltypo irgendwie so reinzubringen, war genial. Und was Tim Walz auch noch auf der Habenseite hat, er hat wirklich Sozialpolitik gemacht, er ist Gouverneur in Michigan, ne? Ohne da jetzt auf jedes Detail einzugehen, aber er hat zum Beispiel kostenloses Schulessen flächendeckend eingeführt. Und da ist nicht so ein, man müsste mal und schwierig und Kongress wollte nicht, sondern er hat es halt wirklich durchgezogen, auch mit knappen Mehrheiten. Das ist was, worauf man bauen kann. Und ich glaube, dass Tim Walz noch, wenn es gut laufen wird, wenn es gut laufen sollte, dann ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein kann. Bin sehr gespannt auf das Rededuell, Emot Benz.
Normalerweise sagt man ja immer so, das wirst du auch kennen, ne? Die Vizepräsidenten haben jetzt nicht so eine wahnsinnige Auswirkung auf die Wahl an sich, ne? Also sie sind nicht wahlentscheidend. Ich würde dann sagen, also vielleicht motivieren sie noch ein bisschen mehr, aber wahrscheinlich trifft niemand seine Wahl anhand des Vizepräsidentschaftskandidaten, der da irgendwie noch auf dem Zettel steht. Du sagst aber auch schon, damit ist ihnen letztendlich den Demokraten auch so ein bisschen eine Kuh gelungen. Und bringt Walz dann am Ende vielleicht doch die Begeisterung mit, die es dann irgendwie braucht? Weil ich zumindest habe das Gefühl, ich sehe ihn mehr, und ich habe auch das Gefühl, zumindest ich persönlich kann mich ihm kaum entziehen. Viel weniger als zum Beispiel Kamala Harris. Und das finde ich, ist ja fast so ein bisschen schade, ne? Weil sich hier ja eigentlich auch so das umdreht, was man dann identitätspolitisch immer sagen würde, was ja eigentlich ihr großer Gewinn ist, ne? Dass sie halt eben junge farbige Frauen animiert, begeistert, ja, weil da letztendlich die Chance jetzt im Raum steht, dass eben eine Frau Präsidentin werden kann und dann halt eben auch noch mit einer diversen Herkunftsgeschichte und so. Und jetzt ist es eigentlich aber irgendwie der kleine Alte, der mehr begeistert ist, was Biden nicht mehr gelungen ist. Aber letztendlich hat ja Biden damit auch so ein bisschen damals 2020 seine Wahl gewonnen, ne? Also mit der Begeisterung für das alte, in Anführungsstrichen, normale Amerika mit anständigen älteren Herren.
Ja, die Kombi macht's, glaube ich, ne? Und das ist wirklich dann vom Ticket her, die beiden Profilen, die sich da ergänzen, wirklich klug gelungen. Und wie du schon sagst, Walz ist sehr präsent. Ich sehe hier auch ganz viele Fahnen an Häusern, also nicht, dass es jetzt in jedem Haus eine Fahne hängt, aber da, wo welche hängen, da steht immer Harris Walz. Da steht nirgendwo nur Harris. Während man bei Trump Schildern oder Fahnen, die ich jetzt nicht in Washington sehe, aber grundsätzlich, die man auch so sieht, auch oft Trump alleine so sieht. Und das ist was, wo ich glaube, ist zumindest ein Zeichen, was ich sehe, dass viele sagen, ja, Harris, okay, vielleicht ein bisschen elitär, aber sie hat ja Walls an ihrer Seite. Ich glaube, dass das dann auch gerade bei den Vorstadthausmüttern, wenn wir wieder im Klischee bleiben, wirklich was ausmachen kann. Und sie haben dieses Narrativ der Neighborhood auch sehr gelungen geframed auf dem Parteitag der Demokraten, dass auch Nachbarschaft auf Mithilfe ankommt. Und das ist was auch so in Zeiten der Entfremdung oder Social Media und so auch eine Sehnsucht bei vielen Menschen in der Mittelschicht bedient. Also ich bin sehr, sehr großer Fan von ihm und glaube, dass wenn es hinterher für die Demokraten reicht, es vor allem auch an ihm gelegen habe.
Mhm. Das heißt, du siehst da schon durchaus auch, dass er tatsächlich substanziellen Einfluss auf den Wahlkampf hat.
Ja.
Ja. Und auf der anderen Seite dann natürlich, womit es ihm dann noch relativ leicht fällt, ist natürlich Vance, der da steht und ja so das komplette Kontrastprogramm dazu ist. Ne? Also auch schon, wo man sich ja auch gefragt hat, warum jetzt eigentlich Vance als ja auch eine spannende Figur, aber ja auch eine extrem radikalisierte Figur. Ja, also wenn man sich so seinen Wikipedia-Beitrag anschaut, da kann man ja quasi sich anschauen, wie die Radikalisierung sich vollzogen hat und ja auch keine in dem Sinne ehrliche Überzeugung, dass man jetzt sagen könnte, er ist halt überzeugter Trumper. Der ist ja, dass Trump ihn jetzt irgendwie nach vorne stellen könnte und sagen könnte, ja, diesen Intellektuellen habe ich jetzt irgendwie davon überzeugt, ja, dass er auf meiner Seite steht, sondern er wirkt ja wie eine Figur mit wahnsinnigem Kalkül, ne, dass er einfach festgestellt hat, er kann in dieser Partei nichts werden, es sei denn, er geht jetzt halt den Trump-Weg mit und sich dann ihm da irgendwie untergeordnet hat und dafür wird er jetzt in gewisser Weise belohnt. Und auf der anderen Seite ja aber eine Figur, wie sich jetzt zunehmend herausstellt, der ja offensichtlich politisch völlig unbefähigt ist.
Ja, er hat, es muss natürlich bedenken, dass Vance zum Zeitpunkt nominiert wurde, wo es eigentlich so aussah, dass die Republikaner die Wahl sicher gewonnen haben. Ne, das war jetzt keine Situation wie bei den Demokraten, dass man strategisch überlegt hat, wer macht jetzt hier besonders Sinn? Sondern man hat gesagt, J.D. Vance kommt aus Ohio, Ohio haben wir sowieso sicher. Also hat man jetzt überhaupt nicht versucht, auf einen Swing State zu setzen oder auf ein anderes Profil zu setzen. Beziehungsweise man hat wahrscheinlich mit Biden und Harris damals noch gerechnet und dann gesagt, okay, Trump und Vance, dann setzen wir noch mal jemand Junges daneben. So dass jetzt auch sowohl Biden älter ist als Trump, als auch Harris älter ist als Vance, so dass man die Karte spielen kann. Das ist natürlich nicht aufgegangen, das Kalkül, weil die Republikaner ganz offensichtlich nicht damit gerechnet haben, dass Biden zurücktritt. Und der andere Grund ist wahrscheinlich sehr viel profaner, dass Peter Thiel und seine Gefährten, sage ich mal, da aus dem Silicon Valley ganz klar gesagt haben, wir wollen hier von der libertären Ebene da auch einen von uns auf dem Ticket haben und da bot sich Vance doch, glaube ich, als ziemlich hörige Marionette an, den ich dann auch auf Dauer für sehr gefährlich halte, ne? Denn Trump ist ja auch nicht mehr der Jüngste und sollte er gewählt werden und in den nächsten 4 Jahren sterben, ist wirklich dann J.D. Vance Präsident und er ist wahnsinnig unangenehmer, ekelhafter Charakter. Und er ist aber leider sehr, sehr intelligent und sehr strategisch gut drauf. Also jemand, von dem man sich wirklich fürchten sollte.
Ja, jemand, von dem man sich fürchten sollte und auf der anderen Seite ja auch sagen muss, jemand, der begeistert, was schon auch begeistern kann, auch wenn man das selber, glaube ich, so nie mitbekommt. Weil er halt eben aus so einer sehr radikalen Ecke kommt, aber in der Ecke halt durchaus mobilisieren kann. Und dann ja natürlich auch so ein Stück weit für ein Ideal des jungen amerikanischen Mannes steht, das ja auch immer unmittelbar mit Trumps Wahlkampf verbunden ist, ne? Und wir sehen ja auch, es funktioniert längst nicht mehr nur bei jungen weißen Männern. Ja, du hast es vorhin schon angesprochen, die patriarchale Struktur, ja, oder auch einfach dieses Machotum, was da rausdringt. Also irgendwie, ich habe die geilste Wirtschaftskompetenz, aber ich bin auch so irgendwie der krasseste Typ. Und naja, Höcke hat damals gesagt, irgendwie die Männer müssen ihre Männlichkeit wieder gewinnen, ja, und in dem Modus ist es ja auch unterwegs. Und gerade ja auch in den Sunbelt-Staaten, wir hatten es auch schon kurz angerissen, auch bei jungen Latinos gar nicht mehr so unbeliebt, genauso wie bei jungen schwarzen Männern, ne? Also auch die mit diesem Bild dann tatsächlich irgendwie identifizieren und es strahlt dann vielleicht auch mehr aus an sie, als dann vielleicht die vage Herausforderung von Project 2025, was irgendwie 150 Seiten sind oder mal zumindest 3 Seiten, die man sich dann irgendwie von der New York Times durchlesen muss oder so.
Ja, also das ist natürlich für Typen wie dich und mich schwer nachzuvollziehen, wie so ein J.D. Vance einen noch packen kann. Aber Ich bin gespannt, wenn ich auf einer Trump-Rallye bin und da Gespräche führen werde, ja, was da so für Charaktere rumlaufen. Und ich bin sehr gespannt, was die sagen, was sie so an Trump und auch Vance fasziniert. Das ist anscheinend wirklich eine, ja, intern, sagen wir mal, innerhalb der Republikanischen Partei, innerhalb der Bewegung eine gelungene Besetzung. Ob es für die Swing Voter dann reicht, das ist die große Frage. Wird dann, glaube ich, sehr vieles auch vom Duell am 1. Oktober, vom Vizepräsidentschaftsduell mit JD Vance, mit Tim Walz abhängen.
Ja, und wir haben noch einen anderen Kandidaten, das ist jetzt so ein bisschen randständig. Wahrscheinlich haben davon jetzt die meisten, die das hier hören und vielleicht sich sonst nicht so viel damit beschäftigen, noch nicht gehört. Aber wir haben ja auch noch einen weiteren Kandidaten in North Carolina,
Oh ja.
der eigentlich da auch schon aus dem Rennen raus ist, ja, wo man sagen muss, er spielt da eigentlich kaum mehr eine Rolle. Und trotzdem wird er von Donald Trump unterstützt ohne Ende, der ihn dann gerne irgendwie Martin Luther King hoch drei nennt, ja. Also irgendwie das Ideal, nochmal noch viel ideeller, der sich aber selber halt als schwarzen Nazi bezeichnet, extrem menschenverachtende Dinge sagt, eigentlich konstant. Der, wie gesagt, eigentlich auch für die Republikaner keine große Rolle mehr spielt, der jetzt noch einen Skandal an der Backe hat, weil er halt auf irgendwelchen Pornoseiten dann kommentiert hat, auch menschenverachtende Dinge, genauso wie, dass er gerne Sex hätte mit der Schwester seiner Frau und so, worauf ihm dann sein ganzes Team irgendwie abgesprungen ist, weil damit spätestens klar war, also mit dem kannst du irgendwie nichts mehr gewinnen. Und trotzdem hält Donald Trump an Mark Robinson irgendwie fest in North Carolina. Kannst du dir das erklären? Also, weil es macht aus meiner Sicht rational keinen Sinn.
Nein, es zeigt einfach, wie sehr Trump auf Loyalitäten aus ist und auf nichts anderes. Ne? Und Mark Robinson ist ein Trump-Fan und dann, wenn Trump sagt, sieht, da ist jemand ein Fan von mir, alles klar, dann gehört er zu mir. So,
Ja.
und dann steht er auch hinter ihm. Aber das kann natürlich hinterher wirklich auch nochmal, wie gesagt, wir wissen eigentlich, wie es ausgeht, aber es kann hinterher wirklich auch nochmal zu einem ja, zu einem entscheidenden Swing zugunsten der Demokraten in North Carolina kommen. Ne? Das Land steht spitz auf Knopf. Ich glaube, die Umfragewerte, da liegt Trump 0,4% vor Harris. Also wirklich
Ja, auch
viel
dünn.
zu eng, um irgendwas zu sagen. Und wenn das hinterher wirklich dann nochmal ein paar Stimmen das Ganze kippen lässt. North Carolina hat nur ja, 16 Stimmen, 16 Wahlmännerstimmen. Das kann hinterher noch was bringen. Gut so, ich freue mich drüber. Aber er ist natürlich ein absoluter Idiot, ne, Mark Robinson. Ne? Also als schwarzer Amerikaner zu sagen, an der Sklaverei war nicht alles schlecht, ich glaube, braucht man nicht mehr weiter
Ja,
drüber
ich glaube,
reden.
er hat ja auch irgendwo kommentiert, wenn die Sklaverei zurückkommt, er würde sich auch ein Paar kaufen. Oder so war, glaube
Ja.
ich, das Zitat an der Stelle. Also nicht mal groß
Also.
paraphrasiert von mir jetzt hier. Ja, eine wirklich absurde Figur, aber die ja auch nochmal deutlich macht, wie radikalisiert da zum Teil die Kräfte halt sind, und auch wie sehr dann Donald Trump eben dazu hält, ne? Also er hatte genug Chancen, sich davon einfach Abstand zu nehmen. Ja, es hätte auch keinen Verlust gebracht, ja. Also weil die Partei selber hat ja eigentlich schon von ihm Abstand genommen. Und ich glaube auch, da ist dann Donald Trump einfach so stur. Ja, dass er nicht dazu in der Lage ist, auch wenn es ihm eigentlich schadet. Und bei anderen Themen ist es dann eben ganz ähnlich. Und das sind dann vielleicht auch die deutlichsten Schwächen, die man bei Donald Trump irgendwie sehen kann. Ne? Er ist halt wahnsinnig undiszipliniert und gleichzeitig wahnsinnig stur. Ne? Also, dass er tatsächlich
Ja.
eine wahltaktische Wende vollführt, ist ja so gut wie ausgeschlossen an irgendwelchen Stellen. Ne? Er drückt das halt eben so durch. Und mein Eindruck war jetzt auch aus den letzten Veranstaltungen, wo er dann irgendwie auch oft vom Thema abgekommen ist, sein Team, seine Kampagne lässt es dann auch so durchlaufen, ne? Also, weil es scheint offensichtlich keine Möglichkeit zu geben, da irgendwie drauf einzuwirken und dann Donald Trump in seinem Donald Trump-Modus, der eben nicht auf seine Talking Points setzt, hat ja auch schon mal gereicht, ne? Also, das ist ja auch das, was ihn irgendwie beliebt macht auf der anderen Seite, ne? Dass er halt eben
Ja.
da dieses Menschliche irgendwie schafft, wenn er dann halt mal kurz abwandert und dann für 10 Minuten über irgendwas anderes spricht, was gar nichts mit dem Thema zu tun hat.
Ja, also es ist immer wieder erstaunlich. Also Trump überrascht mich zum einen immer wieder mit seiner Instinktsicherheit bei den Dingen, die er clever und gut macht. Also das beste Beispiel war die Reaktion nach dem ersten Attentat. Also genialer
Unglaublich,
kann
ja.
man da ja gar nicht reagieren. Das war ja, also diesen Instinkt hat er einfach und den hat er auch. Auf seinen Rallyes, den hat er im 1:1 in Redesituationen, da hat er immer wieder Momente, wo man sagt, das ist so genial, das merkt man dann auch, es ist nicht geplant, es kommt dann halt wirklich spontan aus ihm raus. Und auf der anderen Seite passieren dann immer so absurde Dinge, was so seine Undiszipliniertheit angeht und ich glaube auch einfach so seine Faulheit, sich mit den Themen zu
Ja.
befassen. Ne? Gerade eben habe ich noch gesehen, bei X, er hat jetzt auch Zelensky getroffen, Und Zelensky hat dann ein paar Worte gesagt und Trump sagte dann auch so, ja, it's a very, very complicated conflict und so. Und man sah ihm so richtig an, scheiße, Zelensky hat mir jetzt jemand eine halbe Stunde erklärt, was da los ist. Das ist echt viel komplizierter, als ich so dachte. Also so war es, sein Gesichtsausdruck und so, auch so seine Bescheidenheit in der Sprache kannte ich von ihm gar nicht. Und dachte ich mir noch so, ja, der, wahrscheinlich ist es wirklich so, so genial er auf der einen Seite ist, also handwerklich genial, ne, dass er auf der anderen Seite eine, so eine faule Socke ist, sich mit diesen Themen auch zu beschäftigen. Ja, dass er dann auch immer wieder so in diese Richtung überrascht. Aber das
Ja.
ist auf der anderen Seite auch was seine Anhänger auch wieder geil an ihm finden. Ne? Die finden das einfach auch toll, dass er sich nicht in die Themen einarbeitet und da ja einfach locker drüber hinweglächelt, weil das sind sie. Ne? Er repräsentiert sie dann auch oft.
Und ich finde, man kann das ja auch an einem selber merken. Also ich finde Donald Trump auch eine wahnsinnig faszinierende Figur. Also natürlich noch mal mehr, als er irgendwie auf der Bühne auftauchte, als jetzt noch, ne, weil sich natürlich auch so bestimmte Phrasen immer wieder wiederholen und man den Modus, daran gewöhnt man sich dann halt eben auch irgendwann. Und ich bin jetzt nun mal nicht politisch auf seiner Seite. Das heißt, er kann mich jetzt auch von seinen Inhalten nicht begeistern. Aber die Personalie Trump einfach, der da, auch wenn er ein Establishment-Kandidat ja irgendwie ist, allein schon aufgrund seines ökonomischen Standings, seiner politischen Kontakte und so weiter und so fort, sonst wäre er da ja auch nicht hingekommen. Aber rein von seinem Duktus, seinem Sprachduktus, dem, was er sagt und auch den kleinen Einblicken, die er ja manchmal so hinter die Kulissen gibt, ist das schon einfach faszinierend, ne? Also, und es macht eben, und das, davon können wir uns ja auch irgendwie alle nicht lösen, es macht eben Spaß, ne? Es fängt halt dann eben bei so bescheuerten Aussagen über Katzen an und die reproduzieren sich dann aber eben hundert- und tausendfach, ja, bei Anhängern wie bei Gegnern, weil sie eben so bescheuert sind und weil sie lustig sind. Und der nächste macht dann daraus halt irgendwie ein Lied und dann wird's noch lustiger, ja. Und dann nimmt Donald Trump vielleicht darauf auch nochmal persönlich Bezug und zieht es irgendwie durch oder so. Das macht schon deutlich, wie sehr er, ob nun bewusst oder nicht, einfach in der Lage ist, mit diesem Medienkomplex irgendwie zu spielen und alle Aufmerksamkeit auf sich zu binden und selbst die Gegner ja in gewisser Weise von sich zu, ja, begeistern ist da das falsche Wort, aber zumindest zu polarisieren, ne? Dass die Debatte halt eben immer um Donald Trump geht, was jetzt eben die große Herausforderung von Harris und auch Walz ist, ne? Das irgendwie umzudrehen. Und das hat man ja auf dem Harris-Team eben auch versucht, ne? Indem man dann halt eben die ersten Angriffe von Donald Trump bezüglich, ja, sie lacht irgendwie wie der Teufel, dann eben auch genutzt hat, um da so eine eigene Menschlichkeit zu inszenieren, ne? Und so eine Begeisterung aufzumachen für halt die wahre Kamala Harris, die halt irgendwie zu Hause kocht und dann wurden irgendwelche Videos geleakt, ja, oder die dann halt eben viel lacht und gerne lacht und was nicht alles. Und sie hat ja da durchaus auch ein Potenzial, aber es ist eben bei Weitem nicht so ausgeklügelt wie das Potenzial von Donald Trump. Und das sieht man jetzt ja auch so ein bisschen weiterhin in den Umfragen. Ich meine, wir können noch einen Moment zum Beispiel über das Thema Demoskopie reden. Weil gerade sieht es so aus, also ich habe es hier mal so einigermaßen aktuell, glaube ich, einfach rauskopiert. Kamala Harris 226 Sitze, Donald Trump 219 Sitze an Wahlmännern, 93 demnach noch offen. Und dann haben wir eben diese sieben entscheidenden Swing States, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Nevada, North Carolina, Arizona und Georgia, die sich so ein bisschen aufteilen, ne, in den Rust Belt, also dieser ehemaligen blauen Hochburg, bis dann halt da eben die Autoindustrie in sich zusammengebrochen ist und seitdem eben schwankende Staaten, die halt auch schon zu Donald Trump gegriffen haben und auf der anderen Seite quasi den Sun Belt, also die eigentlich stabilen roten Staaten, die immer zu den Republikanern gestanden haben, die jetzt aber auch so strukturelle Veränderungen durchmachen in Form eben von einem massiven Zuzug aus anderen Bundesstaaten, weil die Sun Belt Staaten einfach nicht so wahnsinnig teuer sind. Man könnte da zum Beispiel auch noch Texas anschließen, wo wahnsinnig viele Menschen hingezogen sind, aus Kalifornien und Co. sich Tech-Unternehmen hin verlagert haben und das verändert natürlich auch die Wählerbasis in North Carolina, Georgia und Co. sind es dann halt eben die jungen Menschen, die halt entweder schon dort aus migrantischen Familien geboren sind oder die dort hingekommen sind, die das auch verändern. Ja, diese Staaten wachsen auch sehr, sehr schnell. Die Städte sind dort schon, tendieren da schon sehr deutlich zu blau, tun sie, glaube ich, auch schon immer. Das heißt, das ist so ein bisschen das Feld, was es jetzt zu bespielen gibt. Und man muss ja sagen, eigentlich kann man gar nichts sagen, ne? Was dieses ganze Gespräch natürlich auch so ein bisschen schwierig macht, weil wir können jetzt gar nicht sagen, so richtig auf dem Feld hat Harris gewonnen oder auf dem Feld dominiert Donald Trump? Weil man muss sagen, alle Umfragen, die wir zuletzt gesehen haben, die ja zum Teil auch sehr unterschiedlich waren, bewegen sich eigentlich in so einem Fehlerbereich von 3-4%. Ne? Also man kann sich das hier mal anschauen. Michigan, da führt Harris mit 2,3 vor Trump, Pennsylvania mit 1,9 habe ich jetzt hier noch so, ne, dann halt North Carolina, da führt Trump mit 0,4, Arizona 1,5, Georgia 1,9, also das sind so Werte, die sind so minimal, dass man sie ja eigentlich, also eigentlich kann man damit keine vernünftige Demoskopie machen, oder?
Genau, gebt ihr völlig recht, das sind die sogenannten Margin of Error Races, genau. Also einfach zu eng und ich habe die Tage ganz gutes Beispiel gefunden. Das ist wie als wenn es beim Fußballspiel 2-2 steht in der 70. Minute und eine Mannschaft hat den Ball. Ja, dann ist die aber jetzt nicht entscheidend im Vorteil. So, ne? Das ist einfach so eng, dass man kann auch überhaupt nichts sagen. Hinzu kommt, dass wir auch noch 6 Wochen haben bis zur Wahl. Ne? Also es gibt das sogenannte Oktober Surprise meistens, dass noch irgendeine Überraschung dazu kommt. Beim letzten Mal war es dann, dass Trump Corona hatte. Davor waren es, glaube ich, Clinton-E-Mails. Es kann jetzt aber auch so eine Art Middle East Surprise geben oder irgendwas ganz anderes. Vielleicht nochmal irgendein Hurricane, wo dann Harris oder Trump den Armin Laschet machen. Wer weiß, ne? Also da ist noch vieles, vieles möglich. Und es wäre absolut unseriös, jetzt zu sagen, ja, aufgrund der Umfragen ist es relativ klar, dass es so und so ausgeht. Also dafür ist es alles zu eng und auch einfach viel zu sehr in der demoskopischen Fehlermarge, die es einfach gibt.
Ja, es ist so eng wie tatsächlich gefühlt noch nie. Also es ist unglaublich, wie es um diese Bundesstaaten steht und ich finde, man merkt es auch, egal welche Besprechung man sich anhört, auch gerade die auf Seiten der Demokraten, also diese massive Verunsicherung, damit irgendwie umzugehen, ja, weil man es eben nicht weiß. Und dann auch das ganz offene Anzweifeln, zum Beispiel von Umfragen, die dann halt mal so plötzlich Schwünge drin haben von so 9% oder so, wo eigentlich jeder von außen sagt, also ich glaube, bei Pennsylvania war es jetzt so, ne? Also ein Gewinn der Demokraten von 2020 zu jetzt von 9%, wo dann eigentlich alles schon sagen, also da hat man offensichtlich eine besondere Marge an Wählern erwischt, ja, bei der Umfrage, weil das erscheint nun wirklich allen komplett unrealistisch, dass dieser Staat dann jetzt in diesem Wahlkampf tatsächlich um 9 Prozentpunkte von der einen Seite auf die andere Seite geschwungen sein soll. Mhm. Das heißt, es ist wahnsinnig schwer, damit irgendwie umzugehen. Und das macht es halt eben auch so wahnsinnig schwer, am Ende überhaupt zu benennen, mit welchen Themen die dann da tatsächlich dann auch noch punkten können. Ich glaube schon, es wird am Ende auf diese Mobilisierungsfrage halt eben hinauslaufen. Ne? Also wer schafft es und schaffen es vor allem die Demokraten halt in der Masse WählerInnen zu begeistern und an die Urne zu treiben, sei es über eine Erzählung von einer besseren Ökonomie, sei es über die Gefahren von Project 2025, um dann halt eben diese Marge, die sie brauchen, halt irgendwie einzutreiben, um es zu schaffen.
Ganz genau, ne? Und da macht es überhaupt keinen Sinn, sich jetzt auf ein oder zwei dieser Swing States zu fokussieren. Natürlich, es gibt jetzt die größeren mit Pennsylvania oder die kleineren mit Nevada, aber im Endeffekt sind alle 7 wichtig und man sollte schon schauen, dass man 4 davon gewinnt.
Ja.
Und auf jeden Fall davon auch Pennsylvania, weil es der größte ist. Und das wird vermutlich bis zum Wahltag und vielleicht auch noch darüber hinaus ein wahnsinnig spannendes Rennen werden.
Wo wir schon bei darüber hinaus sind, auch das muss man ja an der Stelle nochmal erwähnen, ne? Es wird keine Wahl sein, die sich am Wahltag entscheidet. Und auch das ist ja eine extrem schwierige Ausgangssituation, ja, weil ich glaube, das ist natürlich vielen AmerikanerInnen auch noch nicht so bewusst, ja, dass das, was sie eben schon bei der letzten Wahl erfahren haben, eben die Normalität ist. Donald Trump hat dann daraus sein Narrativ gestrickt von der gestohlenen Wahl, ne, weil es halt eben wahnsinnig lange zu tun hat, was vor allem eben auch mit dem Mail-Voting zu tun hat, dass eben auch erst angefangen werden kann auszuzählen, auch wenn jetzt schon die Ersten ihre Stimme abgeben, am Wahltag dann selber und das dauert halt einfach alles wahnsinnig lange, dann wird das nochmal geprüft und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen ja eigentlich eher von so einer 10-Day-Election ausgehen, in der ja dann auch schon wieder wahnsinnig viel an Narrativen gestrickt werden kann darum und so.
Oh ja, das befürchte ich auch. Also es gibt so zum Beispiel einen offensichtlichen Fall, das ist Georgia. Da hat das Election Board jetzt entschieden, mit 3-2 auch ganz knapp, dass alle Zettel von Hand ausgezählt werden müssen. Das wird das Ganze auf jeden Fall sehr in die Länge ziehen. Du hast schon angesprochen, die ganzen Briefwahlen, die jetzt durch Corona mal ein bisschen moderner geworden sind, ganz einfach, und jetzt auch mehr genutzt werden, wird auch das wird in die Länge ziehen. Und wir haben natürlich das Problem, dass die Republikaner sich jetzt nicht so dilettantisch wie beim letzten Mal, sondern professionell aufgestellt haben und versuchen werden, wenn sie die Wahl verlieren, sie auch zu delegitimieren. Also einige Parlamente, republikanisch dominierte Parlamente, haben schon ganz klar gesagt, wir behalten uns als Letzte vor, darüber zu entscheiden, wer die Wahl gewonnen hat. Und das sind schon mal so Aussagen, die nichts Gutes vermuten lassen. Und wenn es dann wirklich hinterher dazu kommt, dass einige Staaten einfach ihre Stimmen nicht abgeben, weil oder es in die Länge ziehen und unklar ist, wer sind denn jetzt die gewählten Wahlmänner und auch Wahlfrauen. Und es dann einfach nicht rechtzeitig entschieden ist, das Ganze dann hinterher zum Supreme Court kommt, der ja auch nicht gerade demokratisch besetzt ist, wie wir wissen. Da ist ganz, ganz vieles noch unklar und möglich. Und das Einzige, was sicher scheint, ist, dass wir am Abend des 5. November kein Ergebnis haben.
Genau, das scheint sicher. Und wenn wir Ergebnisse haben, aus zumindest einigen Bundesstaaten, dann ja wahrscheinlich auch die eher in Richtung der Republikaner schwenken werden, ne? Weil natürlich die Demokraten in viel größerer Zahl Mail Voting machen, die rücken nach. Das heißt, die meisten Republikaner gehen direkt wählen, auch weil ja die Trump-Kampagne und auch viele andere Republikaner sich sehr viel Mühe gegeben haben, dafür zu sorgen, das Mail Voting lange Zeit zu diskreditieren. Und das hilft natürlich dann auch dem Narrativ, ne? Weil man dann sagen kann, na, guck mal, an dem Abend sah es noch so aus und jetzt soll sich das einmal alles so verändert haben und das nur über ein paar Säcke an Briefwahl, die sie irgendwo noch gefunden haben. Also da ist ein wahnsinniges Risiko irgendwie drin. Und wie du ja jetzt richtig schon ansprichst, an auch sollte der Supreme Court eine Rolle spielen, ja dann auch ein institutionelles Risiko, was da drin hängt. Ne? Also ohne jetzt das Schreckgespenst zu groß zu machen, aber es besteht schon die Gefahr, dass sich das System da auch ein Stück weit zerlegt mit dieser Wahl.
Absolut. Und es kann hinterher wirklich auch zu Situationen kommen, dass in manchen Staaten es einfach kein Ergebnis gibt. Und es gilt die Regel, dass wenn keiner der Kandidaten die 270 Stimmen erreicht, also die absolute Mehrheit der Wahlmännerstimmen, dass dann die Präsidentschaftswahl im Kongress stattfinden muss. Und zwar ist das dann so ausgelegt, dass das Repräsentantenhaus den Präsidenten wählt und der Senat den Vizepräsidenten. Mhm. Das gab es auch schon einmal, ich glaube 1801 oder müsst ihr jetzt nochmal nachgucken. Und da ist dann aber auch wieder spannend, es wird nicht so gezählt, dass jeder Abgeordnete eine Stimme hat, sondern es wird nach Staaten abgestimmt. Und das wird dann definitiv auch wieder zugunsten der Republikaner ausgehen. Also da ist so vieles möglich und tja, es ist völlig unvorhersehbar. Das Einzige, was da klar ist, es bleibt wahnsinnig spannend. Und es geht halt auch wirklich um was. Ne? Es ist jetzt nicht die Wahl, in den 70er oder 80er Jahren, wo man sagt, okay, dann tendiert das Land ein bisschen mehr in die Richtung, sondern es geht hier wirklich um die Verteidigung der Demokratie, so deutlich muss man es ja sagen. Denn das Project 2025 ist natürlich mehr als eindeutig.
Ja, genau, das ist mehr als eindeutig. Das heißt, die Gefahr ist eigentlich klar, trotzdem scheint die Gefahr noch nicht so ganz anzukommen oder hat zumindest für einige WählerInnen dann halt eben, wie wir ja schon zu Anfang besprochen haben, eben dann doch nicht die Aussagekraft, dass sie das jetzt halt ausreichend motivieren würde, wählen zu gehen, und da wird es natürlich entscheidend sein, die dann halt eben davon noch zu überzeugen, ja, und dann halt eben zu erreichen, dass sie da die Notwendigkeit sehen, dann tatsächlich ihre Stimme irgendwie abzugeben. Das Schlimmste, was natürlich passieren kann, wahrscheinlich am Wahltag oder darauf folgend, ist dann ein Patt. Auch das ist ja theoretisch möglich, ja, also dass die Wahlmänner ja einfach und Wahlfrauen einfach ausgeglichen sind. Dann ist die Frage, wie geht's von da aus weiter, ja? Was reiht sich dann da irgendwie noch politisch an? Damit muss man dann irgendwie umgehen. Und dann, wie du ja jetzt halt auch schon gesagt hast, natürlich die Oktoberüberraschung, ne, die jetzt alle möglichen Formen annehmen kann. Zum Beispiel ja auch noch eine weitere Debatte zwischen den beiden. Und das ist jetzt natürlich
ja
so ein bisschen ins Blau hineingefragt.
Ja.
Glaubst du, es wird noch eine geben?
Ich glaube nicht. Also das Letzte, was ich jetzt gehört habe, ist, dass es für den 7. Oktober angedacht ist, dass beide Kandidaten nacheinander bei, ich glaube, ABC je 45 Minuten interviewt werden, unabhängig voneinander. Aber da sind sie wohl auch noch in den Verhandlungen. Trump hat jetzt erstmal gesagt, er will keine weitere Debatte. Angeblich, weil es viel zu kurz vor der Wahl ist und weil ja auch schon einige Leute abgestimmt hätten. Harris will eine weitere Debatte. Klar, warum auch nicht? Und ich denke aber, dass wenn Trump da keine Lust zu hat und so sieht es mit aus, wüsste ich nicht, warum er es tun sollte. Also ich glaube, wir rechnen eher nicht damit. Ich gehe jetzt von der Debatte am 1.10. zwischen den Vizepräsidenten aus, die ich sehr spannend verfolgen werde. Und ja. Aber wie gesagt, Oktober Surprise, wer weiß, was noch passiert.
Ich bin da auch sehr gespannt. Also, weil ich habe jetzt unterschiedliche Positionen gehört und ich finde die auch gar nicht so schlecht, dass, wenn Donald Trump erstmal kalte Füße bekommt, er dann vielleicht doch nochmal zu einem Duell irgendwie ansetzt. Auch einfach, weil es natürlich jetzt gerade sieht er wie ein bisschen wie der Verlierer aus. Ne? Also, wenn man halt schon ansagt, nö, mach ich nicht. Dann ist es nicht unbedingt das stabilste Standing, aber ich meine, da können wir jetzt auch nur gespannt sein. Ja, also steht jetzt mal noch Aussage gegen Aussage. Genauso wie dann auch bei der letzten Frage, die ich dir ja auch noch stellen kann. Nämlich, wer macht's denn jetzt? Was ist dein Gefühl? Also jetzt auch nach den Eindrücken, die du gesammelt hast, du bist vor Ort, du kannst auch gerne noch ein bisschen erzählen, wie so dein Eindruck ist, wenn man jetzt durchs Wahlland da irgendwie fährt, wie sich das gerade gibt, aber du machst ja jetzt den ultimativen Vibe-Check, ne? Das, was wir hier alle von außen nicht können, nämlich tatsächlich vor Ort zu sein und mal so reinzufühlen, wie das ist. Und deshalb, was ist deine persönliche Einschätzung? Wie geht's dir jetzt gerade damit? Stand 27. September ohne irgendeinen Oktober-Surprise.
Ich befürchte, dass Harris noch stolpern wird. Ich glaube, es ist bisher alles sehr glatt für sie gelaufen. Und sie wirkt auf mich wahnsinnig künstlich, wahnsinnig unauthentisch. Ja, sie hat diesen wahnsinnigen Druck auf dem Parteitag und im TV-Duell standgehalten. Aber ich glaube, dass sie, irgendwie sagt mein Gefühl mir, da wird noch was passieren, dass sie nochmal irgendwo einen Riesenbock schießt. Und über Donald Trump wissen wir alles. Da wird keine Überraschung mehr rauskommen über ihn. Und er kann sich auch alles erlauben. Ja? Also alles, was Donald Trump an Beleidigungen raushaut, was er an Patzern macht, was noch an Skandalen aufgedeckt wird. Es ist Donald Trump. Es ist irgendwie eingepreist. Jeder hat eine Meinung über ihn. Das wird sich nicht mehr ändern. Bei Kamala Harris gibt es, glaube ich, noch viel zu verlieren. Und ich habe ein bisschen die Sorge, dass da noch irgendwo was kommt. Ist aber auch nur ein Gefühl. Kann ich jetzt nicht auf irgendwas stützen. Und ich hoffe, dass ich mich irre. Das kann man so.
Ja, ich auch. Aber du hast recht, ich kann dich auch nochmal mit Zahlen unterlegen. Also 90% der AmerikanerInnen haben das Gefühl, sie wissen genug über Donald Trump. Und daraus kann man jetzt natürlich mehrere Rückschlüsse ziehen. Ne? Also, dass sie den Eindruck haben, sie wissen schon alles über Donald Trump, aber das Land trotzdem irgendwie auf der 50-50-Kippe steht. Weiß jetzt nicht, ob das unbedingt für Kamala Harris spricht. Ich würde jetzt einfach mal, damit es nicht unfair ist, sagen, dass sie es macht. Dass sie es packt. Ich weiß auch gar nicht so genau, warum. Ich habe einfach aus dem Gefühl heraus, aus meinem persönlichen Vibe heraus, dass es am Ende genug motiviert. Ich fand schon Biden 2020 keinen sonderlich überzeugenden Kandidaten, bei dem ich jetzt gesagt hätte, der sorgt für Begeisterungsstürme. Er hat sicherlich auf vielen politischen Feldern, auch bei bestimmten Wählergruppen, ist nochmal wesentlich leichter als Kamala Harris. Ich baue da jetzt schlicht und ergreifend so ein bisschen auf die Kampagne. Ich baue darauf, dass das Personal, was für Harris arbeitet, das bessere Personal ist als das, was für Trump arbeitet. Und die schon wissen werden, ja, wo ihre Potenziale liegen und sie dahin natschen werden und ihr sagen werden, was sie sagen soll. Und dass sie gut ist im Auswendiglernen. Und dann hoffe ich einfach so ein bisschen auf irgendwie den menschlichen Moment zur richtigen Zeit. Irgendwie in einem persönlichen Gespräch in Pennsylvania, in dem sie nochmal 500 WählerInnen überzeugt oder so, und dann reicht das am Ende irgendwie. Aber vielleicht daran noch anschließend, was glaubst du, müsste ihre Kampagne noch quasi auf die Beine stellen, damit es jetzt besser wird? Also liegt es jetzt aus deiner Sicht vor allem quasi daran, dass sie ökonomisch zu schwach ist, oder ist es da dann halt eher so ein bisschen die populistische Erzählung und sind es dir die menschlichen Momente, die irgendwie fehlen, wie es jetzt schon gerade aus deiner Antwort wirkte?
Ja, die menschlichen Momente fehlen mir. Ich weiß nicht, ob sie die so rüberbringen kann, ob sie die sicher rüberbringen kann, ob sie sich das traut oder ob sie dann nicht auch unsicher wird. Dann wäre es natürlich auch keine gute Strategie. Insofern, also was man planen kann, ist sicherlich das Thema Abtreibung nach vorne zu bringen, das Thema Migration totzuschweigen. Und ich denke, am wichtigsten ist Tim Walz so weit wie möglich mit auf die Bühne zu holen, weil das so dann doch auch so ihre größte Waffe ist.
Dann nehmen wir das hier als Marke. Vielen Dank fürs Zuhören. Vor allem wahnsinnig vielen Dank an dich, dass du dich bereit erklärt hast, das Gespräch mit mir zu führen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Lass uns das gerne wieder machen. Ja, vielleicht dann nach der Wahl, nachdem alles entschieden ist, dann können wir nochmal darüber sprechen, was wird denn jetzt aus den USA? Und dann den Blick auch so ein bisschen weiten. Ja, was bedeutet es dann vielleicht außenpolitisch und Co., wenn jetzt eben Trump oder Harris dann halt diese Rolle übernimmt? Und wie geht's von da aus weiter? Und bis dahin wünsche ich dir einfach erstmal ganz, ganz viel Spaß. Teil gerne weiter deine Eindrücke an mich mit aus Pennsylvania und Co. Auch da bin ich sehr gespannt, wie sich das dann verhält, wenn man da unter den Trump-WählerInnen ist. Ich war ja noch nicht mal irgendwann unter CDU-WählerInnen. Ja, also wer weiß, wie sich das anfühlt, was man da für Eindrücke sammelt. Vielleicht ist man ja auch direkt überzeugt und kauft danach seine erste Knarre, wer weiß schon. dann wünsche ich dir erstmal noch wahnsinnig viel Spaß und wir hören uns dann spätestens nach der Wahl.
Alles klar. Danke dir, Mick.
Ich danke.
Dann.
Bis dann. Ihr könnt diesen Podcast finanziell unterstützen über die unten angegebene Bankverbindung, PayPal oder auch steadyhq.com/neben der Spur. Alles, was ihr dafür braucht, findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank.